Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung.
Freunde, was geht ab? Ich bin's Tim. Willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Und zwar ist heute Gangerl hier. Der nette alte Herr ist mehrmals um die Welt gesegelt mit seinem Schiff. Das hat er 12 Jahre lang selbst gebaut, voll auf Amphetamin. Richtig geistesgestört, war davor Kunstschmied, hat mehrere Stämme besucht. Der Typ hat wirklich alles gemacht, was du dir vorstellen kannst. Auf dem Weg leider auch mit Piraten zu tun gehabt, zwei von denen er dann auch umgebracht hat, leider. Der war auch in einem der krassesten Stürme gefangen in seinem Schiff alleine. 5 bis 7 Tage war da einfach nur Halligalli, Alter. Also ich weiß nicht, wie der Mann nicht durchgedreht ist, aber der sitzt einfach hier und ist alive und dem geht's gut. Es war ein sehr interessantes Gespräch und ich finde es sehr inspirierend, jemanden zu sehen, der so viel in seinem Leben erlebt hat. Und man muss doch nicht jetzt uneingeschränkt jede Kleinigkeit dort teilen, aber ich muss sagen, diese Lebensfreude und Lebensenergie, die dieser Mann hat, auch in diesem Alter, und die Mentalität, die er hat, die ist an einigen Stellen schon doch sehr interessant und inspirierend. Vor allem ich als jemand, der sich häufig in die Hose scheißt und ängstlich durchs Leben geht, und wir sind auch Menschen, die wirklich weniger Probleme haben, mehr Luxusprobleme haben, ist es ganz interessant zu sehen, wie die Sicht eines Menschen ist, der so viel erlebt hat. Und ich denke, dass wir uns da wirklich eine Scheibe von abschneiden können. Viel Spaß mit dem Podcast, Freunde. Danke, das ist ein guter Name.
Ja, komm von Wolfgang.
Hab ich gesehen.
Ja, das war immer als kleiner Junge, bin ich halt sehr oft nicht zu Hause gewesen.
Das habe ich gesehen, hat die Mutti getauft.
Ja, weil ich immer am Weggehen war. War immer unterwegs.
Hat dich das gestresst, eigentlich irgendwo immer an einem Ort zu bleiben und sich nicht bewegen zu können und so?
Ja, also stressen tut mich das eigentlich schon, wenn ich das als Segment Deutschland. Ich bin heute eine halbe Nervengrippe. Das ist ja logisch, draußen habe ich die große Freiheit, ich kann machen, was ich will. Bin keinem Blödmann ausgeliefert und sehe kein Fernsehen und nichts. Und es sind schon Unterschiede.
Ja.
Nicht, weil hier, ist klar, dass ich da mit vielen Dingen nicht konform bin. Meine Einstellung passt nicht in die Zivilisation. Darum bin ich ja der Zivilisation abgehauen. Und wenn man dann auch einmal so gewaltsam wieder zurückgeschmissen wird, dann kriegt man seine Probleme. Jetzt muss ich fast jeden Tag Magentabletten fressen, wo ich da draußen also nicht einmal irgendeine Tablette brauche. Da bin ich kerngesund und hier bin ich ein halbes Nervenbündel.
Ja?
Ja, schon. Ich bin zwar, nehme ich aber sehr viel in die Schranken und sage mir, das ist mir scheißegal. Ne? Und Fernsehen, das ist mir scheißegal und das ist ein Depp und so. Aber in Wirklichkeit machst du dann doch über diese Unvernunft der Menschen, machst du doch deine Gedanken und da ärgerst dich doch ein bisschen.
Oh, da sehe ich mich drin. Da geht es mir ähnlich, ja?
Ja.
Es nervt nur, aber irgendwie lässt er nicht unberührt.
Ja, ist schon klar. Ich meine, ich kann es nicht nachschreien und habe auch kein Verständnis für diese, zum Beispiel Querdenker. Ich würde nie auf die Straße gehen, weil mir die Arbeit viel zu viel ist. Oder die Zeit, die kann ich ganz anders, und ich kann ja sowieso nichts bewegen draußen. Das, was die da draußen anstellen, das ist meines Erachtens sinnlos. Und darum bin ich also der Meinung, wenn ich mich also zurückhalte und mal so manches schlucke, aber schlucken, das geht halt aufs Innere. Ne? Rausschreien, rauskotzen, das ist natürlich manchmal auch gut. Mache ich dann unterwegs, wenn es mir aber irgendwann zu viel wird. Ne? Wenn mich irgendwas stört, dann kann ich schon schreien. Ne? Und mit den Jahren ist es auch besser geworden, dass ich nicht mehr gleich zugehaut habe. Früher habe ich schon mal gern auf die Nuss gegeben.
Gut so. Nein, aber das ist so sympathisch. Man muss man lernen, sein inneres Biest da ein bisschen zu bändigen.
Ja, man muss sich also durchsetzen können. Aber in den letzten Jahren, also jetzt Ich bin jetzt 34, 33 Jahre unterwegs, aber vielleicht zur halbe Zeit, zur Hälfte habe ich also festgestellt, dass also resolutes Auftreten, barsches Auftreten auch seinen Nutzen hat. Ja. Ich habe zum Beispiel in Phuket, haben mich da zwei so Muskelmänner da tätowiert, waren sie von oben bis unten und solche Arme und so. Ja, in so ein Gespräch ein bisschen verwickelt und ja, wo kommst du her? Sag ich, ja, da wo der beste Fußball gespielt wird. Aus München. Hast du gehört? Hast du gehört? Der Depp sagt, die Bayern spielen den besten Fußball. Hab ich gesagt, was sagst du? Und haben meinen Krawattel gepackt. Was meinst du, wie der schmal geworden ist, der Muskelmann? Und da waren die zu zweit. Ich habe nicht zuhören brauchen. Ja. Aber ist die total den Schneid abgekauft.
Kleiner Präventivschlag.
Ja, das hilft also manchmal schon. Gell? Also resolutes Auftreten, das muss draußen, also auf meinen Reisen muss das also schon machen. Und auch rotzfrech sein. Ne, ich mache Dinge draußen, die wird sich andere gar nicht trauen. Und geht also zu 99% geht es gut. Und wenn es einmal schief geht, dann ist es auch scheißegal.
Ich würde sagen, wir fangen an, wenn ihr ready seid. Ja? Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Heute habe ich einen super faszinierenden Gast hier, und zwar den Gangerl. Du bist über 30 Jahre auf See gewesen.
Ja, 33. Ich bin noch unterwegs. Mein Schiff ist in Malaysia. Nur die Corona-Gaudi hat mich hier nach Deutschland zurück verdammt.
Das nervt dich wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen.
Aber hallo.
Wo wärst du jetzt, wäre kein Corona?
Ja, also ich wäre jetzt in Indonesien. Ich bin also letztes Jahr schon 2 Jahre in Malaysia gewesen, habe vorher den ganzen thailändischen Golf raufgemacht, also dann Kambodscha, Vietnam, wollte ich also damals schon nach Borneo runter, und wo ich war, schon vorher schon 2 oder 3 Mal, aber es hat toll dort, und ja, wie gesagt, ein Zyklon hat uns da, da war mein Manager dabei, und ja, der hat uns also dann den Weg vereitelt, und da musste man also wieder nach Malaysia, und da ist ja mein Schiff immer noch, weil jetzt da Corona dazwischen gefunkt hat. Und da waren wir also 5 Monate, war ich da verdammt, durfte also nicht mal ans Festland, und auf den Inseln durfte ich normalerweise auch auf der Hauptanlegestelle auch nicht sein, nicht? Weil Anlanden von Fremden verboten war, und da sind wir halt so wie Zigeuner. Und es ist bei uns verboten, das Wort zu sagen, aber ich bin stolz, dass ich ein Seezigeuner bin. Und wenn die Deutschen da meinen, dass das also unpassend ist, Zigeuner, aber ich bin stolz, dass ich ein Seezigeuner bin. Ne, und da sind wir halt illegal nachts sind wir halt eingelaufen in den Haupthafen und haben Wasser gebunkert. Am Yachtclub auch illegal, in der Früh um 7 eingekauft, und zack, bis denen irgendein Bewusstsein gekommen ist, haben wir wieder abgehauen. Und dann sind wir da draußen zwischen den Inseln rum, und bei den Einheimischen habe ich also diesen Schildkrötenstationen und Naturschützern, die Korallen züchten und so. Ja, da war ich dann so begeistert, bei diesem Volk integriert, dass ich denen direkt mitgeholfen habe, Eier ausgegraben, woanders wieder ein, in so eine Eierhatches, wo die also in Ruhe dann nach 50 Tagen zur Welt kommen. Das war dann mein Leben. Und dann, ja, wie gesagt, war dann halt nach 5 Monaten, war der Flug Deutschland wieder genehmigt. Und dann bin ich heimgeflogen, weil ich mir gedacht habe, runter nach Indonesien darfst du eh nicht. Weil Indonesien war ein totales Einreiseverbot. Dann habe ich gedacht, gehst nach Deutschland zurück und schreibst dein nächstes Buch. Und und so habe ich also mich dann auf dem Weg nach Deutschland gemacht. Und ja, und jetzt ist natürlich mit dieser Zivilisationsunvernunft, muss ich sagen, weil die anderen Völker da draußen sind vernünftiger wie mir. Bin ich jetzt
als die Deutschen?
Ja, also nicht bloß die Deutschen, also die Europäer oder Zivilisten. Nicht? Weil wenn ich das so gesehen habe, wie das also in Malaysia abläuft, die haben am spontan, war am 15. Mai, war Einreiseverbot und spontan waren alle Geschäfte geschlossen, bis auch die Supermärkte und sofort hat jeder Supermarkt hat eine Kanone gehabt, wo der Fieber gemessen ist und hast du deine Hände waschen müssen und Mundschutz. Und die haben da eigentlich in Malaysia nichts und Thailand hat auch fast nichts, aber die lassen halt keine einreisen. Ne? Weil bei uns geht es nur up and down und ja, die sind also schon vernünftiger. Und muss auch sagen, wahrscheinlich die Strafen sind rigoroser nicht, weil ich war dreimal in China und ich mag Chinesen überhaupt nicht. Ne? Aber wie die da drüben, wie das Volk dem Staat folgt. Also das ist unglaublich. Da geht keiner bei Rot über die Straße oder irgendwas. Die sind so folgsam, dass ganz aus ist. Nicht? Und da ein Land auf diese Weise zu regieren, ist ja relativ einfach. Nicht? Wenn das Volk nicht quer treibt.
Ja, es ist schwierig und einfach zugleich. Ich weiß nicht, also die 1,3 Milliarden dort einmal alle in den Griff zu kriegen, ist, glaube ich, schon schwierig. Aber wieso magst du den dir nicht?
Bitte?
Wieso magst du die Chinesen nicht?
Habe ich die Seidenstraße gemacht und dann habe ich also diese Misere von den Uiguren da miterlebt. Ne? Also ja. Wir wurden also hinten wirklich... beleidigt, muss man sagen. Und das ist eigentlich unmenschlich. Teilweise mussten wir uns ausziehen. Alle 5 Kilometer war eine Kontrolle. Ne, die greifen da an den Sack, greifen da hinten rein, ob du was drin hast oder irgendwas. Ne, weil ja Rauschgift auch viel eine Rolle spielt. Und wie sie die Uiguren da behandelt haben und wie die also kurz... Kulturgüter niedergemacht haben, eingerissen, diese Altstadt von Kuching und so. Da habe ich also wirklich einen Hass auf die Chinesen gekriegt. Muss ich aber dann wieder sagen, und dann war ich also zweimal in Tibet, da ist das Gleiche, wie die Tibetaner behandeln. Und das muss ich auch sagen, da kannst du den Chinesen anspucken. Aber andersrum, wenn ich dann die ganze Reise gemacht habe von Thailand, von der Südspitze bis rauf in die Mongolei, wo ich ja dann eine lange Zeit in der Mongolei war, aber die ganze Strecke durch China, durch diese 2 Monate, da war ich begeistert. Ich habe keinen Polizisten, ich habe keine Militär gesehen und jeder konnte machen, was er wollte und so ein Ding, war totale Freiheit. Also China hat 2 Gesichter. Ne, also da muss man schon, und wie sie sich jetzt hier so...
Das heißt, die Staatsgewalt war da eher das Problem.
Ja, das ist das Problem, ja. Wie sie sich jetzt so international aufpusten und mir teilweise mitspielen, das ist mir auch nicht recht, aber eigentlich ist mir wurscht.
Ich glaube, das Interessante ist jetzt, was super spannend ist, ist einfach deine Geschichte. Du warst Kunstschmied.
Ja.
Und dann eines Tages hast du angefangen in deiner Einfahrt eine Yacht zu bauen?
Ja, also ich bin ja, wie gesagt, schon als Kind ein totaler Freiberufler, kann man fast sagen. Weil ich ja mehr draußen, ich habe meine Baumhäuser gehabt und habe meine Höhlen gehabt und so. Ich war ein totaler Naturfreck und ich war eigentlich...
Geil.
Ich habe solche Schwierigkeiten meiner Mutter gemacht. Ich bin sehr oft mit der Polizei gesucht worden, weil ich einfach nicht heimgegangen bin. Und irgendwie durch das, dass ich mich dann, ich habe mich relativ früh, schon mit 23 Jahren, habe ich mich selbstständig gemacht und war erfolgreicher Kunstschmied. Habe für den späteren Papst Benedikt, habe ich also in München, wo er Kardinal war, viel gearbeitet. Ich habe also sehr gute Aufträge gehabt, habe gut verdient. Aber wie gesagt, merkte ich, dass die Welt um mich herum enger wurde. Und da habe ich mir gedacht, ja, das einzige Freie draußen, und ich bin ja damals schon viel gereist. Ich war 10 Jahre vorher einer der ersten schon mit der Segeljacht in der Karibik. und sehe draußen, wie die Völker leben, wie zufrieden eigentlich arme Völker sind gegen uns. Und ja, und da dachte ich mir, also bis zu meinem Lebensende hier in Deutschland, das halte ich nicht aus. Dann habe ich gedacht, die einzige Möglichkeit ist ein Schiff. Habe auf den Tuten und ein paar Tuten und Blasen keine Ahnung gehabt. Aber geht nicht, gibt's nicht. Ne? Und da habe ich eine Riesenjacht gebaut, 16 Meter lang. Zwar 18 Tonnen schwer.
Wie lange hast du gebraucht?
12,5 Jahre.
12,5 Jahre warst du da und beschäftigt nur damit, diese Yacht zu bauen?
Ja, so mit Unterbrechungen. Nicht? Und habe ja viel Adrenalinsportarten gemacht, hatte ich wieder mal wahnsinnige Unfälle, wo ich wieder lange im Krankenhaus lag. Und,
was hast du gemacht?
Naja, also ich bin zweimal mit dem Drachenfliegen abgestürzt. Ne? Da habe ich vergessen, mich einzuhängen. Fluggeilheit. Raus über die Kante und dann ging es 500, Drachen ist alleine weiter und ich bin 535 Meter auf die Erde geknallt. Gott sei Dank war das mehr so ein schräger Abhang, wo ich mehrmals aufgetitscht bin, wo also dann...
Also wie viel Meter in Höhe bist du runtergefallen?
35.
Achso, ich habe gerade 535 verstanden. Nee, ich habe auch 35 gelesen, ich war so, hey, war das jetzt ein Tippfehler oder habe ich es falsch verstanden?
35. Nein, ist ja auch nicht.
Aber 35 ist...
Ja, weil ich meine... Ich war ja dann später in Griechenland, lange Zeit im Gefängnis. Und da ist dann ein Freund, da habe ich einen Brief von meinem Freund, der war ja auch mit dabei und der ist da geflohen war. So geht es in meinem ersten Buch los. Das ist also ein richtiger Krimi, wie es da losgeht.
Also falls wir jetzt ein Detail vergessen, hier vom Gangerl habt ihr zwei Bücher, die ihr euch gerne durchlesen könnt, weil wir werden natürlich hier unmöglich in diesen zwei Stunden jetzt jedes Detail aus deinem ultra interessanten Leben hier thematisieren können. Aber jeden, den es interessiert, checkt auf jeden Fall die Bücher aus. Die sind auch nochmal unten verlinkt.
Ja, auf alle Fälle, dieser Kerl, der da, dieser Freund, der da mit mir eingesperrt war, der ist dann aus dem Gefängnis geflohen und der ist dann abgestürzt mit dem Drachen, hat sich also auch nicht eingehängt beim Drachenschlepp und fällt bloß 10 Meter auf die Erde, war tot.
Ach du
Heilige. Ne? Und ich habe einen Sturz vor 35 überlebt und dann nochmal 25 Meter in Lanzarote, wieder Fluggeilheit. Das Mädel hat mich geärgert, meine Freundin, und bloß weg, bloß raus, habe ich wieder einen Haken vergessen. Da bin ich 20 Meter auf die Felsen geknallt und war dann wieder alles gebrochen, kaputt und so. Aber ist alles wieder gewachsen.
Ja, was fühlst du in so einem Moment, wenn du bist da dran und jetzt merkst du, scheiße, ich falle jetzt hier runter. Wie fühlt man sich da?
Ja, da gibt es keine Zeit zum Überlegen, zum Fühlen. Da gibt es bloß Zeit zum Reagieren. Warum ich das jetzt mal überlebt habe, wahrscheinlich, ich bin vorher viel Fallschirm gesprungen. Mhm. Ja, und da also 5 Meter auf die Erde springen und abrollen, das ist überhaupt kein Problem. Das macht ja jeder nicht. Und wahrscheinlich aus diesem Ding habe ich mich da jedes Mal sauber abgerollt. Ist zwar was gebrochen, aber ich war halt nicht hin, tot. Ne? Und vielleicht liegt es auch an dem dran. Und ich habe viel Sport gemacht. Also das Sport war für mich im ganzen Leben schon eines der wichtigsten. War immer sportlich unterwegs.
Das glaube ich dir, dass ohne Sport das Leben nicht mal halb so lebenswert. Ey, aber was hast du denn alles gebrochen, wenn du aus 35 Metern da runterfliegst? Das muss ja höllisch wehtun.
Ja, die Hüfte war durchschlagen, 3 Rückenwirbel waren gebrochen und Füße waren gebrochen. Also, ja, ich war fast 4 Monate im Krankenhaus und konnte ich einigermaßen ein bisschen gehen. Da bin ich, habe ich meinen Erholungsurlaub gegönnt in Griechenland. Dann habe ich ein paar so Amphorenstücke gefunden und die haben sie mir dann entdeckt. Und dann haben sie mir gleich 2 Jahre Gefängnis gegeben. Ja, und es wurde dann als ein Politikum draus gemacht.
Da haben die auch die Medien auch rausgeholt und so mit. Aber wieso war das illegal, diese Dinger auszutauchen und mitzunehmen?
Ja, die waren unten. Also 2 Stücke habe ich am Poseidon-Tempel gefunden, auf 25 Meter Tiefe. Ich kann damals so tief tauchen. Also
auf Lunge?
Ja, 20 Meter mache ich heute noch, aber damals war ich ein bisschen besser drauf, ist eh klar. Aber gut, und die waren schon alt. Aber das waren auch bloß so Kragen, so abgebrochene. Wenn die Segler früher reingekommen sind und haben da oder haben in der Bucht einen Schutz gesucht vom Sturm, dann haben sie natürlich ihre ganzen Tonkrüge, wo Öle oder Wasser oder irgendwas transportiert worden, was kaputt war, haben sie rausgeschmissen. Ne? Und es lag halt da unten glasklares Wasser, hab's gesehen von oben, hat man sie raufgeholt, wollte mir als Souvenir mit nach Hause nehmen. Aber dann, wo man das Segelschiff abgegeben hat, habe ich noch zu meinen Freunden gesagt, lasst das Zeug nicht sehen, die Griechen sind empfindlich. Packt es ja so ein, dass man es nicht sieht. Ne? Und die haben es aber dann draußen am Steg eingegraben, in die Rucksäcke gepackt. Und ja, und der Vermieter, der uns das Segelschiff verschattert hat, der hat uns angezeigt. Und da sind wir beim Zoll, durch den Zoll im Flugplatz eingecheckt und dahinter wurde man gleich verhaftet. Und dann, ja.
Ja, weil die das als Diebstahl sehen oder wie?
Nein, das ist du darfst ja nicht mal einen Stein von der Akropolis, darfst du nicht mal einen Kieselstein aufheben. Ne? Das ist also.
Ich dachte, du hast einfach irgendwas so hergefunden.
Teilweise im Gericht Verhandlung war ja, also die Staatsanwältin hat ja gesagt, ein Ding, die Ausländer rauben uns sämtliche Güter. Und da haben sie bei uns kurz zuvor haben sie also ein ganzes Taucherklicke haben sie aufgebracht mit lauter Amphoren. Tolle Sachen. Die haben sie illegal getaucht, ne? Und das ist also dann durch die Medien gegangen und da haben sie bei uns ein Exempel gestartet und haben uns also da 20 Monate Gefängnis gegeben. Und ja, und bei dieser, nach der Verhandlung ist der eine, der, wie ich gerade gesagt habe, mein Freund, der ist dann zum Transport zum Gefängnis, der ist dann da aus dem Auto, aus der grünen Minna gesprungen und ist davongelaufen. Und der hat dann also eine ja, richtig tolle Geschichte erlebt. Weil er hat ja kein Geld und gar nichts gehabt. Dann ist er durch Athen geirrt und da ist er auf so eine Müllkippe gekommen, wo so Hippies sind und denen hat er sich genähert und die haben sich den angenommen und haben ihm Geld gegeben, dass er heimtelefoniert und haben auch dann die Frau empfangen, die ist also mit einem Zweitpass gekommen und ist dann über die Türkei ausgereist mit dem Zug. Aber ganz Griechenland wurde er gesucht. Oh. Ne? Also im Fernsehen, im Radio, alle Augenblick ist da, das ist also ein ganz großes Politikum geworden. Er hat da Strauß runtergerufen.
Ja?
Ja, und da hat der Genscher, der Strauß und der Schmidt vom Europaparlament, die haben sich da eingesetzt und dann wurde also bei uns eine Unterschriftsammlung gemacht. Dass wir Ehrenbürger sind, also anständige Geschäftsleute. Wir waren ja alles Geschäftsleute. Und auf alle Fälle haben da viele unterschrieben, aber nicht alle. Unter anderem sogar etliche Freunde, die ich geglaubt, das sind meine Freunde. Die haben nicht unterschrieben, nicht? Weil.
Wieso?
Hast du schon mal von Neid was gehört?
Das ist krass.
Das ist der. Der deutschen größtes Manko ist der Neid. Ja. Es gibt kein Land auf der ganzen Welt, was so neidisch ist wie die Deutschen. Glaub mir das.
Das sehe ich tatsächlich ähnlich.
Ja, das habe ich also festgestellt. Und dann wünschen sie da alle die Scheiße am Holz. Und die haben gesagt, also der soll ruhig einmal sitzen bleiben. Der haut bloß immer auf die Pauke, jetzt soll er mal ruhig sitzen.
Ne? Also wenn du mich fragst, nachdem du aus 35 Metern heruntergefallen bist, 4 Monate im Krankenhaus warst und auf 25 Meter auf Lunge tauchst, die Dinger rausholst, wenn du mich fragst, nimm sie mit nach Hause und passt schon alles.
Naja.
Hast du dir verdient.
Gut, ich meine, ich hab sie schon profiziert. Also
das kann ich mir auch vorstellen.
Bugatti gefahren und immer ein hübsches Mädel daneben gehabt. Da oben ist der Drachen gelegen und hinten sind die Wasserski. Ne, so bin ich durch die Gegend gefahren. Ich habe sie schon provoziert. Ne? Also, wenn Sie mich fragen, ein Ding, sehr oft werde ich gefragt und Ding, weil ich sage, viele sind Deutsche sind Kotzbrocken. Aber ich habe dazugehört, ich war der Gleiche. War also ein Kotzbrocken. Nicht? Und heute bin ich genau das Gegenteil. Ne? Heute ist mir der dümmste Bauer, oder sagt man oft so, der ist mir lieber, da setze ich mich, zu dem setze ich mich lieber hin und trinke Bier, als wie zu irgendeinem, der sein Geld raushängen lässt. Nicht? Weil ich lebe heute so bescheiden, wohne zu Hause in einem Schupfen. Der gehört mein Freund, und da habe ich mein Zimmer eingebaut in Rigips und habe keine Wasserleitung drinnen, habe kein Klo, Chemietoilette halt, und habe mir selber ein Ding, wo ich also fange alles Wasser vom Dach auf, ne, das kippe ich dann da in die große Tonne, ne, das ist alles eingebaut, schaut alles super aus. Dann ist also da habe ich jetzt 3 Zimmer drin. Oben sogar noch ein Partyraum, und da sind Souvenirs von der ganzen Welt drin. Ich habe zum Beispiel die Häuptlingswürde vom Serwamp. Das ist also der Häuptling der Hulis.
Wo ist das?
In Papua-Neuguinea, oben in Montagen. Und der ist also geadelt worden von der englischen Königin, weil er seinen Kannibalismus eingestellt hat, als das Hochland entdeckt wurde von den Labourern. Und da hat ihn die englische Königin geadelt, und von dem habe ich die Häuptlingswürde. Ich habe also schon manchmal viel Geld ausgegeben und habe auch viel getauscht. Nimm immer einiges mit. Dem habe ich zum Beispiel die deutsche Fahne geschenkt. Und der wurde gepflegt vom deutschen Bischof. Bei dem habe ich gewohnt im Hochland. Ne, und dem habe ich die deutsche Fahne mitgebracht, und da hat er seine Häuptlingswürde, und da gibt es bloß einmal auf der Welt. Ne?
Krass.
Und da habe ich also viele tolle Sachen.
Stell dir vor, du wärst bei ihm, sorry, dass ich unterbreche, du wärst bei ihm und er zeigt dir so diese ganzen Sachen und die Geschichte dahinter. What the fuck? Das wäre unnormal krass.
Ja, das ist ja alle Augenblick, ist ja da ein Fernsehteam oder irgendwie. Letzte Woche war die Monika Gruber bei mir. Ne, und die war auch mordsbegeistert, die haben da stundenlang rumgefilmt, und ist schon interessant, die Bude, wo ich wohne.
Ich finde die Geschichten umso spannender, ich finde es krass, sorry, dass ich wieder zurückschmeiß, wie hast du dich erholt von diesem Sturz aus 35 Metern? Wie bist du damit umgegangen? Warst du einfach im Krankenhaus und hast gesagt, gut, scheiß drauf, wird schon, passt?
Ja, fast 4 Monate im Krankenhaus gelegen, und teilweise war ich also total wochenlang Blackout gehabt, ich wusste überhaupt gar nichts, nicht? Es war alles da oben ballerballer. Und dann schon langsam. Das Problem war, ich war also 2 Monate im Streck gelegen, weil die ganze Hüfte durchgeschlagen war. Die war total zerknatscht. Und da unten war ein Gewicht. Da haben sie hier ein Loch durchgebohrt und ein Ding, und dann hängt ein 25 Kilo Gewicht dran. Und da hängst du mal 2 Monate drin im Gipsbett.
Oi, ne? Oi, oi, oi.
Der Fuß danach, der war bloß mehr 2 solche Knochen, hast du da gesehen. Da war also nur mehr Haut und Knochen. Oh. Ne? Und und kurze Zeit später, also wo sie das Ding haben, da haben sie mir eine Krücke, dass ich aufs Klo gehen kann. Ja, was macht der Gangerl? Der geht zum Saufen in die Stadt runter.
Du bist ein Ehrenmann.
Ja, genau. Das war der erste
Erlacht. Ohne Stock?
Ja, mit die Stöcke. Dass ich aufs Klo gehen kann. Und ich bin in die Stadt, und da bin ich bloß mehr 100 Meter zurück, und da bin ich zusammengebrochen. Hab mich das Rote Kreuz wieder ins Krankenhaus gefahren. Ja, ich habe beim anderen Ding, beim Skifahren, auch alles hier durchschnitten. Ne, das ganze Innenband war durchschnitten, und ich konnte nicht mehr, bin mit einem Fuß runtergefahren, habe hier die Schlagader zugedrückt. Ne, und ja, lauter sind Geschichten eingemacht. Und dann haben sie mich in Österreich operiert, und dann haben sie mich auch nach Roding überwiesen. Und in Roding hat ein Freund hat Silvesterparty gemacht, da habe ich gesagt, bringt ein Werkzeug, und dann habe ich die Fenster ausgebaut, und nachts haben sie mich mit der Leiter aus dem Krankenhaus rausgeholt und zur Party.
Ja. Wie zum Teufel machst du das? Ich würde mir in die Hose scheißen vor Angst.
Ja, ich sage ja, Angst kenne ich nicht. Das ist mir alles scheißegal, was danach kommt. Und so gehe ich da draußen meine Länder an, meine Völker, war unterwegs fünfmal im Gefängnis gesessen, komme natürlich wieder raus, weil ich habe ja nichts Kriminelles gemacht. Ich habe noch nie im Leben um eine Mark beschissen, ne, weil ich bin mehr wie grundehrlich. Aber wenn ich so eine Erlaubnis brauche oder irgendwas Ding, wo ich unbedingt hin will, dann mache ich das, weil du kriegst zu vielen indigenen Völkern kriegst du keine Erlaubnis von der Regierung. Da gehe ich halt illegal hin. Ne, haben sie mich etliche Mal erwischt, ne, aber alles scheißegal. Aber was wollen die mit so einem alten Deppen? Dann lassen sie mich da aus, weil die haben ja bloß ein Problem, wenn ich bei denen im Kittchen sterbe. Ne, dann gibt es vielleicht einen kleinen Aufstand und dann lassen sie mich lieber wieder frei. Also bis jetzt kein Problem gehabt. Also trinken wir mal ein Bier.
Zum Wohl.
Prost. Ein Bayer braucht ein Bier.
Das ist sehr gut. Ich hoffe, das schmeckt auch gut.
Ja, schmeckt gut.
Ja? Ja. Da hab ich gehört von dir vorhin, hast du schon Schlimmeres getrunken.
Oh mein, was ich alles schon getrunken habe, um Gottes Willen.
Was war das Schlimmste, was du getrunken hast?
Ja, das ist mit dem Essen alles. Alles, was die Einheimischen essen, esse ich auch. Und ich trinke auch alles. Ne? Und mit der Reise um die Welt, in jedem Land findest du irgendeine Droge. Ne? In jedem Land gibt es irgendeine Droge. In der Südsee ist es Toddy, das ist der Palmwein, der teilweise, wenn er schon ein paar Tage älter ist, dann gleich Schnapsqualität bekommt. Ne, also da kriegst du, und die sind jeden Tag besoffen. Die in ihrem Männerhaus, die liegen dann rum. Teilweise krabbeln sie in der Nacht dann wieder in ihre Hütten oder bleiben gleich liegen bis zum nächsten Morgen. Und die haben keine Sorgen. Die sind so glücklich, dass es ganz aus ist. Ne, und ich glaube, die haben auch kein Corona. Auf alle Fälle, und so gibt es in jedem Land, ob das jetzt in Afrika der kauen sie Chat, und in Ding nehmen sie die in Mikronesien die Betelnuss, kauen sie an der Betelnuss, das macht alles ein bisschen im Hirn ein bisschen Damage, ne? Aber wie gesagt, keiner wird dadurch süchtig, also ich
Machen die das nur zu gewissen Zeitpunkten oder wie läuft das ab?
Meistens immer abends sitzen sie sich zusammen und immer Männer. Frauen dürfen da nicht dabei sein. Sind immer Männer. Es sei denn, Chat ist in Afrika dann so eine Droge. In jedem, die kauen den ganzen Tag da. Dann. Auch die Betelnuss wird den ganzen Tag. Die kriegen dann ganz schwarze Zähne und der Chat wird auch im Bus und überall, da schaut es aus, überall diese Dinge, weil die ziehen die Blätter runter und die Stiegel schmeißen sie weg. Teilweise schaut es fürchterlich aus.
Hast du es probiert?
Ja, probieren tue ich schon, aber es ist halt nicht meine Geschmacksrichtung. Außer Toddy hat mir schon geschmeckt. Oder Kava zum Beispiel.
Was macht das mit dir? Also wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich weiß gar nicht, was es ist.
Kava?
Ja, und Toddy auch nicht.
Ja, Toddy wird aus der Palmenblüte gewonnen. Mhm. Ne, da kommt der Kokosnussschale rein und es ist wie beim Brotbacken. Da ist noch ein bisschen Gärung drin vom letzten Mal und da tropft dann, und dann wird die Blüte angeritzt und die tropft dann rein, wie wenn man jetzt einen Gummibaum anritzt. Ne? Mhm. Und dann nach eineinhalb, zwei Tagen hast du bereits wie heißt der Frühwein?
Frühwein?
Ja.
Keine Ahnung.
Ein Jungwein, ein ganz junger Wein.
Wisst ihr es?
Menschenskinder. Habe ich vergessen. Also, egal. So manche Dinge ist wurscht. Auf alle Fälle ist es da, also, wenn du hier in Deutschland, da in Rhein-Main, Gegend fast, gibt es diesen Frühwein und der macht dann sehr oft Durchfall und so und kriegst du vielleicht ein bisschen Kopfweh. Und so schmeckt der Toddy, also auch, der ist ähnlich da so.
Aber das Alkohol dann im Endeffekt?
Da ist Alkohol drin, ja, ja. Und da kannst du aber dann schon so einen Liter trinken. Und wenn er aber dann einmal 2 Tage älter ist, dann ist er schon so stark, da haut es dich von die Socken. Also, und ja, und mit dem Cava ist es genauso. Das ist eine Region von Tonga über Fidschi nach Vanuatu. Da wird Cava getrunken. Und das ist aus der Wurzel der Pfefferpflanze. Ne? Und wird ja auch jetzt hier zum Beruhigen von psychisch Kranken und so, wird das also medizinisch wird sehr viel importiert hier von Deutschland. Und dieses Cava, ja, da sitzen die Dorfältesten und die Männer sitzen dann im Männerhaus bei der Cava-Party, wird in so eine große Tanoa, in so eine große Schüssel, wird das da teilweise verdünnt. In Vanuatu trinken sie es 10, ein Tonga 10 zu 1 und in Fidschi 5 zu 1. Und in Vanuatu trinken sie es also schon manchmal ein bisschen stärker, sogar bis pur. Und da habe ich 2 so kleine Kapperler getrunken und dann war ich also geistig hellwach, aber ich konnte keine Meter mehr gehen. Die mussten mich aufs Schiff tragen. Ne? So, also. Aber rund um die Welt, egal, es sind Drogen. Im Ding im Himalaya oben, da wo ich also, bin ja viel im Himalaya rum und in Annapurna-Gegend und so, ein Ding ist es gang und gäbe, dass man Marihuana nimmt. Das ist also überhaupt keine Droge, das ist bei uns bloß eine Droge.
Gut, hier ist es auch ein bisschen stärker als dort, glaube ich.
Ja, kann schon sein. Ein Ding. Also ich habe es ein paar Mal probiert und habe gar nichts gemerkt. In Verbindung allerdings mit Madagaskar rum, mein Lieber, da bin ich im Dreieck gesprungen. Ja, ja, da war ich bei einem Freund, der ist von Madagaskar gekommen, hat einen guten Madagaskar rum dabei gehabt und ja, und der raucht natürlich immer und ich habe natürlich auch geraucht. Aber in der Verbindung mit Alkohol, mit dem Rum, um Gottes Willen, habe ich gleich einen dreifachen eingesprungenen Rüttberger ins Dinge gemacht, dass ich das Schlüsselbein gebrochen habe.
Was?
Ja, so besoffen war ich.
Crossfaded, besoffen und bekifft.
Und bekifft, ja, genau. Aber das war das einzige Mal, dass ich was gemerkt habe. Die anderen Mal habe ich nichts gemerkt, weil ich sage auch, vieles ist Kopfsache. Da mein Manager hat mir heute vorgedacht, wo ich mein Schiff gebaut habe, habe ich jeden Tag Captagon genommen. Und das ist eine Droge. Da werden heute, wie hast du gesagt, die SS-Terroristen werden da, die werden das verabreicht, weil die werden dann rigoroser.
So amphetaminmäßig, oder?
Ja, ja, sowas. Ja, ich wusste gar nicht, was Amphetamin ist, aber ich habe mir es halt erklärt. Auf alle Fälle ist es eine Droge und das habe ich jeden Tag genommen.
Echt?
Ja, logisch.
Auf Amphetamin dann 12 Jahre lang das Ding gebaut?
Ja, weil ich da arbeiten konnte. Wie ein Pferd. Ich habe bis nachts um 1, 2 gearbeitet. Ich habe jeden Tag bloß 4 Stunden geschlafen. Den ganzen Tag in der Werkstatt gewesen, in meiner Kunstschmiede und dann abends, nachts im Schiff gebaut.
Boah, ich würde durchdrehen auf sowas.
Ja, ist alles Kopfsache. Ja? Man verliert schon manchmal den Ding, da muss man sich eine Auszeit gönnen. Nicht? Und dann habe ich halt was anderes gemacht, habe ich Oldtimer restauriert, ich habe viele Oldtimer gehabt. Und das war also auch so ein Vogel da. Und, aber es ist klar, ich meine, das ist, glaube ich, wie mit einer Frau. Wenn du immer eine blonde hast, möchtest du mal eine rote haben.
Ja, wie war das mit, also das heißt, dass die Völker haben so gemeinsam, dass die da alle ihren unterschiedlichen Alkohol auf jeden Fall brauen und sonst halt auch ihre, wie soll ich sagen, so ihre Stammesdrogen da haben. Was war so was war so das Interessanteste für dich von der Wirkung?
Das Interessanteste für mich war,
oder auch das Schönste mit den
diese
Menschen.
Diese Auswirkung. Wie diese, ist ja auch eine Droge, ne? Und die waren so friedlich und und lustig. Und nicht ein einziges Mal auf meiner ganzen Reise habe ich gemerkt, dass irgendeiner aggressiv wurde.
Auf was?
Ja, auf irgendeiner. Egal, ob das Tori oder Cover ist oder irgendwas. Teilweise sind sie nicht mehr fähig, auf den eigenen Füßen zu stehen. Aber die legen sich halt dann rüm und halten die Schnauze und legen sich um und schlafen. Aber es wurde nie... ich glaube, das ist aber in Verbindung mit unserem Stress, den wir haben. Den lässt dann der eine oder der andere lässt dann die Sau aus, wenn er die Hemmungen verliert.
Ne? Stimmt.
Ja, und da glaube ich, die haben kein Stress. Da hat nie einer einen Stress. Wenn da einer zum Fischfang rausgeht und kommt einem abends heim mit nichts, dann ist es halt mal so. Ne? Nächstes Mal hat er dann mehr gefangen und so. Ne? Der regt sich da nicht auf. Also, und das ist also der Grund, wo ich also nach 4 Jahren habe ich also, ich bin also dieser Barfußroute gefolgt, wo alle Segler immer da in Neuseeland und dann Fidschi und so, ne, geht's weiter und da trifft man sich immer wieder und so fahren sie in 3-4 Jahren um die Welt. Gesehen haben sie eigentlich gar nicht viel. Ne? Und ins Inland rein, also, da kommen sie nicht. Und da erlebt man aber die tollen Sachen. Da erlebt man, wie der Einheimische wirklich lebt. Ne? Und so wie ich jetzt zuerst mit China erzählt habe. Ne? Also China, du kannst China hassen und kannst China lieben. Ne? Ich habe also beides erfahren.
Wie war das mit... ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn du, also wie kommst du, also wie, ich finde es so faszinierend, wie kommst du in so einen Stamm rein? Also wie lokalisierst du den? Du wirst ja wahrscheinlich nicht groß nachgedacht haben, sondern sagst, ey, das sieht dort geil aus, ich will da hin.
Das ist, ich bin zum Beispiel, das war meine größte Tat, wo ich nach 10 Jahren nach Afrika kam. Ich war also 7 Jahre in der Südsee. Dann bin ich nach Afrika gekommen, habe mein Schiff einfach in den Fluss reingehangen. Wo ich wusste, wenn ich zurückkomme, ist mir fast alles geklaut. Aber ist mir in dem Moment ist mir das scheißegal, weil ich wollte Afrika kennenlernen. Mit dem Rucksack bin ich 2 Jahre durch 30 Länder Afrika gereist und von Kapstadt auf dem Landweg bis nach München. Habe unheimliche Sachen erlebt, würde ich auch nie mehr machen, weil es vieles so anstrengend war. Aber dadurch habe ich die Menschen kennengelernt und da kriegst du dann Menschenkenntnis, da weißt du also ganz genau, fangst du 7 an. Ne? Du brauchst einen bloß angucken, dann weißt du, ah, der ist scheiße, den lasse ich rechts liegen, ah, der interessiert mich. Du kriegst eine Menschenkenntnis, wenn du mit offenen Augen und mit offenem Herzen bei diesen Naturvölkern dich bewegst. Da dreht sich bei dir was um. Also bei mir hat sich total was gedreht. Und diese Zufriedenheit dieser Naturvölker, das ist das auch, was mich so begeistert. Nicht bloß das leckt mich am Arsch Gefühl, sondern einfach die Zufriedenheit. Und ich bin schon der Meinung, die leben wirklich glücklich.
Was hat sich gedreht bei dir? Was hast du gelernt?
Ich habe mir diese Denkensweise habe ich mir angewöhnt. Ne? Zum Beispiel ist nicht heute, ist nicht morgen. Aha. Ne? Was ich heute, das verschiebe ich auf morgen. Und habe dadurch gelernt, du vermeidest viele Fehler. Spontanität machst du sehr oft Fehler, weil ich repariere ja alles. Ich habe das ganze Schiff selber gebaut, ich zerlege Motoren und baue sie wieder zusammen und manchmal weiß ich halt nicht mehr weiter. Ne? Und früher habe ich dann oft Scheiße gebaut, habe etwas Verkehrtes gemacht. Ne? Und wenn ich mir Zeit lasse und schlafe drüber, dann kommt mir die glorreiche Idee. Nachts kann ich vielleicht mal weniger schlafen, weil ich denke dann. Und ich denke eigentlich relativ sehr viel. Ne? Und das habe ich also von diesen Naturvölkern gelernt. Und auch das Gespür zu haben, wie soll ich sagen, ja, einfach das Feeling, was ist gut für dich oder lass die Finger davon. Ne? Was mir eigentlich von der Natur mal ganz zu schweigen, weil du lernst ja vieles, was wir gar nicht mehr machen. Das lernst du, nicht? Ich meine, wenn du siehst, ich war also bei den letzten Kannibalen oben, wie die noch Feuer machen, auf Uhrzeiten und leben nackt mit Penisköcher, laufen halb nackt rum und so. Diese Völker gibt's immer noch, ne? Bloß Gott sei Dank kommen da also fast keine Touristen hin, ne? Und weil Tourismus versaut alles. Also was Tourismus kaputt macht, das glaubt kein Mensch, aber wenn er es nicht erlebt hat. Ne? Ein Beispiel bloß, ich war als einer der ersten Segler, war ich in der Karibik. Da hat Stevens Yacht aus Amerika hat da in Saluscha die erste Charterbasis aufgebaut und da habe ich sofort zugeschlagen. 10 Jahre später komme ich dann selber mit der eigenen Yacht. Und da habe ich gedacht, ich kenne die Welt nicht mehr. Diese Schwarzen, die sind einfach mal so unverschämt geworden. Ich war so enttäuscht. Ne? Die kommen in massenweise Kanus auf dich zu und wollen deine Leine haben. Die binden sie dann an den Pythons, an die Palme. Oder sie wollen dir was verkaufen oder irgendwas und Ding. Und wenn, dann werden sie, gibst einer zu wenig Trinkgeld oder was, werden sie bösartig. Haben sie mir die Leine nachts abgeschnitten, weil ich ihnen bloß 5 Karibik-Dollar gegeben, statt ihren geforderten 20 Dollar amerikanische. Ne? Und das hat der Tourismus vollbracht. Der hat die versaut. 10 Jahre vorher bin ich bei den Einheimischen am Lagerfeuer-Ding und hab mir die Hucke vollgesoffen mit rum. Und alle waren freundlich und friedlich und dann werden sie räuberisch und hinterfotzig, wie der Bayer sagt.
Ja, das ist ja eine Sache, die man häufig beobachtet, wenn du Arm und Reich auf einmal nebeneinander hast, durch ja. Sowas wie Tourismus. Wenn du Arm und Arm nebeneinander hast, dann gibt es nichts zu klauen voneinander.
Genau so ist es. Ja. Und,
schade.
Und auch den Neid gibt es nicht, weil jeder das Gleiche hat. Wenn sie ja. Die ganzen Häuser anschaut, da hat vielleicht einmal der Häuptling einmal ein Quadratmeter mehr, aber
der ist auch akzeptiert.
Aber alles ist gleich, die Kanus sind alles gleich und es gibt keinen Neid und der Neid bei uns ist halt so schlimm und naja gut, ich habe mich daran gewöhnt und Gott sei Dank bin ich nicht so oft in Deutschland oder hier in den Dingen. Ich war noch nie in Amerika und ich war noch nie in England und will da auch gar nicht hin, weil mich die Zivilisation nicht reizt. Und da ist also schon so viel alles von Tourismus versaut. Und ich suche mir nur mehr Ecken und diese Ecken gibt es also, wie gesagt, bloß mehr ganz wenige. Vor allen Dingen da, wo kein Flieger hingeht, ne, da ist nur die Welt in Ordnung.
Der unentdeckte Quadratmeter.
Genau.
Wie? Du hast, als du gerade gesagt hast, du hast sofort gemerkt, worauf es ankommt, wenn du in so einen Stamm kommst, wie die Menschen sind, vielleicht auch ein bisschen irgendwie in ihrer Reihenform, unberührt von der Stadt, unberührt von unserer Zivilisation. Und du hast gesagt, du hast gemerkt, sofort das Wesentliche zu sehen, in die Augen zu gucken und zu sehen, was sich hinter den Augen verbirgt. Was?
Das Wichtigste ist überhaupt dein Auftreten bei so einem Stamm. Was Touristen falsch machen, ne? Sie gehen da rein. Und das Erste, was sie in der Hand haben, ist der Fotoapparat. Mhm. Und also eigentlich bloß, jeder muss den Eindruck haben, ja, ich bin also hier quasi der Affe, der fotografiert werden will. Und er hat was vom Nutzen. Und da stehen also sehr viele solche mal zum Beispiel wie die Mursi. Ne, die Tellerlippen, solche Lippen haben, Teller haben sie in der Unterlippe. Oder aber die Turmspringer von Vanuatu, die das Bungee-Jumping erfunden haben, die da an Lianen runterhingen. Diesen Völkern musst du dich so vorsichtig nähern. Ne, erst einmal, den ganzen Tag Zeit musst du haben. Was ein Tourist nicht hat, du musst Zeit haben. Ne? Und dann tust du erst einmal einen Tag mit denen bloß. Meistens habe ich immer einen Guide dabei, weil
das ist schwer.
Ja, erstens will ich mit denen näher kommen. Und wenn es das Gespräch, ich beherrsche zwar eine unheimliche Zeichensprache, kann mich also sehr viel ausdrücken, aber natürlich, wenn ich also jetzt einen Guide, und den finde ich immer, wie zum Beispiel bei den Turmspringern, wo ich oben war, habe ich mal in der Missionsstation im Tal unten, habe ich den Missionar gefragt, ob er jemand hat, der in Punlab oben diese Sprache versteht. Ja, war natürlich einer da, so ein Helfer, der hat da oben, ist da oben geboren und der hat mich dann begleitet. Und da habe ich schon mal den Vorteil. Dann nehme ich einmal so jede Menge Geschenke mit. Also für Kinder einmal, man nähert sich ganz easy einem Stamm, weil die Kinder verlieren die Scheu am ehesten. Und das Zutrauen geht am schnellsten bei ihnen. Ne? Denn du bringst ein paar Luftballons mit und ein paar Lollis und etc. Und schon sind sie auf deiner Seite. Und wenn die Kinder dich mögen, dann mögen dich die Erwachsenen dann auch. Ne? Und dann habe ich für die auch noch mit Geschenke dabei. Und so reiht sich eines ans andere.
Was schenkst du denen dann?
Ja, also ich habe immer eine Machete dabei, ein Feuerzeug. Irgendwelche nützliche Sachen, was sie brauchen können. Ne? Und wenn es natürlich eine längere, größere Sache ist, da habe ich außerdem Guide auch noch Träger dabei. In ihren Jaya oben habe ich 5 Träger dabei gehabt, weil wir ja wochenlang unterwegs waren. Ne? Da muss man einen Haufen Zeug mitschleppen. Kostet natürlich alles viel Geld, aber es ist natürlich ganz was anderes, was du da erlebst, als wenn du jetzt so eine Touristenorientierung. Ja, irgendwo dahin gehst, das ist natürlich was anderes. Und die sind meistens da bloß ein paar Stunden dabei und dann wird klick, klick gemacht und so. Ist zum Beispiel in Fidschi, in Kapstadt und so, gehe ich mit Absicht durch die Slums, wo mich jeder abredet. Jeder sagt dann, den geh ja nicht da in die Slums, die bringen dich um und etc. Ich habe noch nie irgendwo in einem Slum Probleme gehabt. Ich kann natürlich nicht hier die schönsten Klamotten anhaben und keine Ringe und so Gelumpe da, das geht natürlich nicht. Und dann sind die erst einmal ganz baff. Was ist das für einer? Ist das ein Polizist? Wieso traut sich der in unser Reich hier rein? Ne? Oder aber, der hat eine Gun hier drin. Verstehst? Irgendwo, die sind unschlüssig. Ne? Und dann irgendwie kommt da einer näher und fängt mit dir zu quatschen an und dann, weil der mitgeht, geht der nächste auch mit und dann auf einmal hast du ein ganzes Rudel um dich rum, dann rauchst du mit denen eine Zigarette und so, hast auf einmal Freunde, die dich durch die Slums begleiten. Dann setzt dich mal zu denen, der will sich mit ins Haus nehmen, wo er wohnt und der nächste da und da und das ist alles so easy, bloß ein Tourist kann das nicht, weil er auch die Zeit nicht hat. Das ist also einfacher. Ganz eine einfache Regel.
Das heißt, die Zeit mitnehmen und ein Gespür für die Menschen und ein echtes Interesse an ihnen haben. Wie hast du mit denen kommuniziert?
Und ein bisschen Mumm haben, ja.
Ah, ja.
Frechheit. Ah, ja. Ja. Das ist, was manchmal, also.
Was passiert, wenn du zu nett und höflich bist?
Bitte?
Was passiert, wenn du dort jetzt zu nett und höflich bist in Slums oder in dem Stamm?
Wenn ich zu nett und höflich bin?
Ja. Also ja. Nicht frech bist. Was passiert dann?
Ja, du bist. Wirst sofort eingeladen. Die laden dich zum Essen ein und so ein Ding. Also du hast ja, wenn du mit denen eine Zigarette rauchen und Zigaretten habe ich immer massenweise dabei. Und egal was für ein Stamm, alle qualmen. Das gibt es gar nicht, man glaubt es gar nicht, ein Ding, die wahrscheinlich auch noch nie geraucht hat, aber die rauchen trotzdem. Ne? Das ist also ist vielleicht wie die Friedenspfeife mit den Indianern und so ein Ding, ist also schon unheimlich viel da an so einer. Darum bin ich eigentlich total dagegen, dass man rauchen. Ich rauche auch nicht, aber ich setze mich immer gerne mal zum Bier hin, wenn einer qualmt, qualme ich auch mit. Ne? Und das gehört einfach zusammen, das gemütlich miteinander mal trinken und Und ein bisschen was rauchen, das ist Gemütlichkeit, da kommen die Leute zusammen. Ne? Und mit dem Reden, nicht bloß fotografieren, klick, klick und dann wieder gehen. Ne?
Aber wofür brauchst du denn dann den Mumm, wofür die Eier, dass du dich der Situation aussetzt einfach nur, oder passiert dir da auch irgendwas, wenn du dort ein gewisses Auftreten nicht hast?
Ja, da, na, einfach einmal nicht drüber nachdenken, das ist, was könnte passieren. Ne? Das ist, ich wurde also ein paar Mal jetzt in Asien, überwiegend in Thailand und so, wenn ich also mit einem Hotelbesitzer so näher zusammengekommen bin und so, und wir saßen beim Bier und so, und ich habe ihm so meine Taten erzählt, was ich so erlebt habe, da hat er, ein paar Mal ist das, da ist mir das erst klar geworden, you are not the German fear. Was habe ich gesagt? Hab's gleich am Anfang nicht richtig Ding. Was hat das mit deutscher Angst zu tun? Ja, die Deutschen, die sind da so ängstlich, muss man vom Flieger abholen und müssen da hingebracht werden und da. Keiner traut sich irgendwo alleine. Da sind wir bekannt, da draußen. Wir waren also nach dem Krieg, unterm Krieg waren wir die tougheste Nation der Welt. Und jetzt sind wir solche Weicheier, dass der Rauch davon geht. Ne? Zum Beispiel, ich habe alle Nationen getroffen, also nicht alle, aber zumindest sehr viele. Als ich die 2 Jahre vor Afrika durch Afrika bin, ich habe nicht einen Deutschen, außer unten in Kapstadt, ne? Da Südafrika, aber dann mitten durchs Land und nicht einen einzigen Deutschen getroffen. Ne? Das sagt doch was. Ne? Du siehst da jede Menge Australier, Neuseeländer, Kanadier, alles mehr Schweizer, aber keinen Deutschen. Deutschen sind schon sehr vorsichtiges Volk.
Ja, muss ich sagen, bin ich auch. Deswegen bin ich so gespannt, mit dir zu reden. Weil da kann man echt einiges lernen, weil das ist dann auch, schnell hat man zu viel Angst und ich glaube, dann bleiben auch einem sehr viele schöne Dinge verwehrt vom Leben.
Das ist es. Wenn man also sehr viel Zutrauen hat, hat man viel mehr Lebensqualität. Das, was ich oft bewundert, diese Kaltschnäuzigkeit von unseren bayerischen Bauern, ne, die also wirklich nicht gerade den großen Horizont von der Schule her haben, aber was die alles teilweise auf die Füße gestellt haben und so, und was die alles zu Wege bringen, bloß weil die einfach nicht ängstlich sind. Ne, also die,
ja, das ist schon eine interessante Eigenschaft.
Ja.
Das ist echt interessant.
Ja, es ist, also die haben natürlich manchmal schon einen schweren Stand heute, aber wenn ich da so manche schaue, mein Gott, was die treiben, 2-Mann-Betrieb und haben so und so viel Hektar, groß, gut, brauchen sie große Maschinen dazu, nicht? Aber die haben, also ich achte diese Bauern da, ne? Und vor allen Dingen, du brauchst bei denen nichts unterschreiben, so wie halt in jeder Firma, da, das gilt.
Das zählt, ja.
Ne? Ja.
Nee, das sind schon, glaube ich, Dinge, die man lernen kann. Es hat heute eine extreme Bequemlichkeit und ich glaube auch, dass Leute in Bezug dazu verlieren, dass sie halt merken, wie wichtig das ist, auch sowas zu tun. Im Endeffekt ist es das Fundamentalste von allem. Es ist,
ja, ja.
Daher kommt auch die Angst, man vergisst, woher was kommt und dann macht man gar nichts mehr im Leben, man hat vor allem Angst und dann wird es nur schlimmer.
Ja, ja, das ist schon klar. Ja. Naja, also bei mir ist das,
du hast keine Angst.
Schon ein bisschen, jeder könnte nicht so sein. Es ist schon eine große Portion Frechheit dazu. Habe aber auch schon gemerkt, das ist von Kindes auf ist es gekommen. Ich bin also im Leiterwagen meiner Mutter, bin ich also von Breslau. Ich bin kein Bayer. Ich bin also ein Preis, wie der Bayer sagt, ne? Weil alles oberhalb der Main-Gegend sind Preußen. Ne? Und auf alle Fälle bin ich vor dem Russen geflohen und habe keinen Vater nicht gehabt. Ich musste also als Kind den Vater ersetzen. Ich habe schwerstens gearbeitet als Kind, ne? Und weil sonst wären wir verhungert nach dem Krieg. Und Ja, durch das ist also durch mich ein Beißer geworden. Ich bin ein Kämpfer geworden, richtiger. Und diese Erziehung, denen fehlt den jungen Leute heute. Die kriegen alles in den Arsch gesteckt von den Eltern. Und das sind solche Weicheier, dass also keine größeren Weicheier schon bald gar nicht mehr gibt, weil ihnen ja wirklich alles gekauft wird. Ne? Und da muss ich sagen, diese Voraussetzung habe ich also schon als Kind mitbekommen. Ne? Und bin dann in München ins Lehrlingsheim und habe mich dann rechtzeitig selbstständig gemacht. Musste immer beißen, immer kämpfen und habe unheimlich viel gearbeitet in meinem Leben. Ja, und das formt der Menschen. Ne? Da kommt das Endprodukt raus.
Das glaube ich dir. Nee, das ist sehr krass. Also ich glaube, die Umstände, unter denen du aufgewachsen bist, waren wesentlich härter. Und dann kannst du natürlich auch sowas machen, was du gemacht hast. Also ich höre dir gespannt zu, aber ich hätte nie im Leben die Eier, durch die Welt so zu reisen. Und gut, ich mag das Reisen auch nicht so sehr, aber...
Ja, ich meine, da wo ich nach Sydney gesegelt bin, ich segel da also 3 Jahre, 4 Jahre war eine Freundin mit an Bord. Und seitdem segel dich einhand. Ne? Wer traut sich das? Fast die wenigsten. Ne?
Was ist da der Unterschied?
Also du segelst alleine auf dem Schiff. Oh. Ne? Und da kann es natürlich mal sein, dass du, wenn es wie zum Beispiel die Strecke von Sri Lanka nach Sumatra, ja, da kommen die Schiffe wie an der Perlenkette. Das ist Verkehrstrennungsgebiet, die fahren so, die anderen fahren so. Ne? Und dann hast du auch noch die Piraterie in dieser Ecke, wo ich also zweimal wollten sie mich nachts kapern. Und da bin ich also genau im Verkehrstrennungsgebiet gefahren. Du musst aber, kannst nicht schlafen, weil ein bisschen weiter rechts da packen dich die großen Schiffe, weiter links packen die auch die großen Schiffe. Ne? Und dann ist es natürlich schon hart, gell? Dann sauf ich manchmal eine Kiste Coca-Cola und so, weil Kaptagon geht's nicht mehr. Ne? Und da musste ich halt dann schon überwinden. Ne? Und da brauchst du Selbstkontrolle. Und das ist also auch, was ich also ganz schwer ausgeprägt habe, diese Selbstkontrolle. Ne? Und darum. Und dann kommt mein gedankenloser Mut dazu. Ne, wo ich zum Beispiel nach Australien da gesegelt bin, da wollte ich also runter in die Antarktis. Ne, und da haben mir die alle gesagt, du glaube ich hast einen Vogel. Ne, weil ich habe da deutsche Segler getroffen, die da Racer, ne, das ist das gefährlichste Segelrace der Welt, das Sydney-Hobart Race, ne, von Sydney nach Hobart runter. Ne, da sind die Roaring Forties und da bläst natürlich wie die Sau. Ja, und da haben sie mich alle für verrückt gehalten, weil ich da alleine fahre und so Ding. Aber ich bin trotzdem gefahren. Gut, bin auf die Schnauze gefallen. Ich habe dann den Jahrhundertsturm erwischt. Zyklon Polly mit 80 Knoten Wind. Windstärke 12 ist 64 Scheiß. Knoten und das waren 80 Knoten. Der Mast viele Male unter Wasser und das dann gleich 7 Tage lang. Fängst du zu beten an.
Das habe ich gelesen, aber was genau ist da passiert? Also du warst beim Segeln und dann hat dich so ein heftiges Unwetter erwischt, dass du...
Ich wollte runter in Antarktika nach Auckland Island. Nicht? Und ja, und da kommt ein Sturm nach dem anderen. Das ist also die stürmischste Region der Welt. Und und dann ist der blöde Zyklon ist da von Neukaledonien runtergerutscht und der war dann eingequetscht zwischen zwei Tiefs und ist am selben Tag, viele Tage am selben Ort ist der gekringelt und da bin ich genau reingesegelt und da ging es natürlich zur Sache und ja, dann war ich teilweise angeschnallt und hab mir Rippen gebrochen und gekotzt, weil ich Magentabletten wieder gefressen habe und also 5 Tage gleich gar nichts gegessen, wo ich dann angeschnallt worden, dann pieselst du in die Hose, weil du dich gar nicht abschnallen kannst. Ne, im Schiff schaut es aus, als alles drunter und drüber ist. Ne. Maschine war teilweise aus den Fundamente danach gerissen. Wanden waren gebrochen, Bugkorb eingedrückt und das ist so eine Scheiße.
Also du bist im Schiff.
Ja.
Und dann erwischt der Sturm so heftig, dass du dich einfach nur auf dem Wasser drehst und was passiert, also oder was
ja,
passiert?
Ja, der stellt sich ja immer wieder auf, ne? Das ist ja.
Also hin und her, hin und her.
Es gibt ja Segler, die manchmal rundum gehen, ne? Dann verlierst du aber hundertprozentig deinen Masten dabei, ne? Ist ja klar, weil du hast ja ein riesen Gegengewicht unten. Das ist ja ein Stehaufmantel. Mein Kiel hat 6,5 Tonnen gehabt, ne? Und es ist immer ungefähr ein Drittel von einem Schiff muss der Kiel sein vor einem Segelschiff. Und ja, und wenn sich so eine Riesenwelle und Radio Kiri Kiri hat man gesagt, das sind die ist der Jahrhundertsturm, der größte Sturm des letzten Jahrhunderts war das mit 20 Meter hohen Wellen. Ne, und wenn ich so eine 20 Meter Monsterwelle erwischt, ne, dann kann es natürlich schon, wenn du gerade quer liegst, kann es natürlich dann schon sein, dass samt der Mast, der durch das Wasser gepeitscht wird, der Kiel so hoch gehoben wird, dass es rundherum geht. Ne, aber bricht dann meistens der Mast, weil das so schnell geht und mit so einer Gewalt dann passiert. Naja, und da habe ich dann schon gedacht, jetzt geht es zu Ende.
Aber der ist bei dir nicht so schlimm, dass er gebrochen ist und rundherum?
Nee, der Mast war mehrere Male unter Wasser und hat sich dann wieder aufgestellt. Und durch das, dass ich also eine ganz gute Windsteueranlage an Bord hatte, hat sich der und hinten Leinen nachgeschleppt zum Bremsen, dass also nicht, dass du hast da 20 Meter hohe Wellen, ne? Und dann schiebt der Wind von hinten, du laufst ab, nennt man das, der Wind kommt von hinten, weil anders kannst du den sowieso nicht überstehen. Das ist die einzige Möglichkeit, so einen Sturm abzuwettern, ist Ablauf vor dem Wind. Und da tut man hinten noch Buchten raus, dass es noch bremst, weil diese Wasserpartikel, die über den Berg rollen, die schieben dich ja noch besser an. Samt dem Wind. Du hast kein Segel und gar nichts mehr oben und fährst trotzdem 15, 20 Knoten schnell, geht es über den Berg runter. Aber dann unten, wenn das Tal kommt, dann laufen die Wasserteile entgegen und dann bohrt sich der Ding unten fest, der Bug. Dann geht er quer und dann kommt die nächste Welle und dann schmeißt sich um. Und das ist also viele Male passiert und ja, dann denkst du jetzt, das ist ja, das war's. Und, aber
5 bis 7 Tage lang.
Der liebe Gott will dich.
Alleine.
Will mich nicht. Alleine, ja. Das ist dann auch mentales Training, um nicht zu verzweifeln.
Ja. Krass. Krass.
Krass, ja.
Was hat es mit dir gemacht? Also, was? Du bist 5 bis 7 Tage dort und du weißt nicht, eigentlich hast du ja abgeschrieben, sagst du, gut, das war's jetzt.
Ja, ist schon klar. Wo der Sturm losgeht, da denkst du immer noch, du kannst was tun und bist. Ja, später wirst du dann so apathisch, dann ist dir alles scheißegal, weil du kannst ja eh nichts ändern. Du kannst gar nichts ändern. Ne? Und da bin ich im Cockpit gesessen und wenn er dann wieder umgekippt ist, steht wieder auf und dann sitzt du bis hierher im eiskalten Wasser. Und dann waren es also 28 Stunden, wo ich also gefroren habe wie ein Eisbär, bin ich im Cockpit gesessen und einmal hat es mich fast rausgespült, aber ich war am Harnis gehängt, das ist der Sicherheitsgurt, da konnte mich wieder reinziehen. Ja, und so kämpfst halt und kannst bloß hoffen. Und dann unterhaltst dich schon einmal mit ihm, wenn du sonst nicht so gläubig bist.
Ja?
Ja, ja.
Das glaube ich dir. Das hilft. Wie
das jetzt? Sind halt so. Aber ich war nie verzweifelt und hab auch nie Angst gehabt.
Du hast nicht Angst gehabt, während du da...
Nee. Ich habe nie Angst gehabt. Wenn so ein Sturm losgeht, dann bist du ängstlich, ne? Und leicht ängstlich. Und das Schlimme bei mir ist, weil ich habe zu wenig Angst, drum habe ich ja beim Drachenfliegen, das ist das oberste Gebot, dass man vorher Liegenprobe macht, bevor man sich über die Steilkante raus, ob man auch wirklich eingehängt ist, ob alles passt und so. Ne? Und durch das, dass ich halt keine Angst habe oder zu blöd bin, passiert mir sowas. Hat natürlich auch seine Vorteile durch das, dass ich also keinen Respekt vor Gefahren habe, erlebe ich halt auch sehr viel. Ne? Und das hat natürlich auch seinen
Aber
Vorteil.
Aber hier bist du.
Und das muss ich auch fast sagen, das grenzt fast an Arroganz. Ne? Weil ich bin also unterwegs, war ich schon oft im Krankenhaus, verblutet und lauter so Sachen. Und ich komme immer wieder frei raus und habe Fallschirmunfälle gehabt oder mit dem Drachen und Autounfälle oder Ski-Ding. Unfälle ohne Ende. Und irgendwie wirst du dann arrogant und denkst, du überlebst alles. Und dann traust du auch alles. Traust dir an jede Geschichte ran und geht ja meistens auch gut aus.
Und du hast von nichts eigentlich, jetzt sagst du einen Schaden, sondern das ist alles jetzt gut.
Dir geht's gut. Für jeden Deutschen, der mich fragt und sagt, was, du fährst eine Hand da draußen in der Welt rum und hast nie mal eine Krankenhausversicherung? Ich habe keine Versicherung. Wenn ich nicht mehr bezahlen kann, lassen Sie mich auch nicht verrecken. Und wenn Sie mich verrecken lassen, dann ist es auch scheißegal.
Das ist nicht scheißegal, aber
ja,
ich verstehe, was du meinst.
Ja, aber mein Gott, nur dazu, die schönen Jahre bei mir sind vorbei. Also in der Früh, wenn ich aufstehe, dann zwickt es hier, zwickt es da. Mit 80 Jahren ist das halt einmal so. Und also jetzt wird es immer schlimmer jedes Jahr. Also, und dass ich das bis zu meinem Lebensende auf normalen Wege schaffe, glaube ich sowieso nicht. Weil wenn es irgendwann zu weh tut und zu viel zwickt, dann mache ich Schluss. Habe ich was und habe mich zu viel mit dem Tod beschäftigt. Der macht mich nicht ängstlich.
Krass.
Der macht mich nicht ängstlich, nee.
Ja, wie hat das aufgehört mit deinem, also als du da auf See warst?
Ja, mittendrin ist dann, normalerweise dann Sonne, ist der Sturm nach 2 Tagen durch.
Aha.
Ne? Meistens schon am nächsten Tag ist schon besser. Ne? Aber durch das, dass der Zyklon zwischen 2 Hochs eingezwickt war, war das der Jahrhundertsturm. Es hat er danach nochmal einen gegeben, der war noch 2-3 Knoten stärker, aber der war nicht so schlimm wegen der Welle. Ne, weil es klar, wenn der Sturm 7 Tage, baut sich die Welle immer höher auf. Ne? Aber zumindest ist es heute noch der Sturm mit den höchsten Wellen, die der erzeugt hat. Ne? Und ja, war nicht. Aber gut, das war nicht das Schlimmste. Das, also.
Aber wie hat es aufgehört? Da scheint dann einfach die Sonne und du merkst es, ja, jetzt ja, ist es vorbei, jetzt
dann
ist alles wieder gut.
Dann kommt absolute Flaute. Ja, das, ich mache Filmvorträge in Städten und in Yachtclubs und da sieht man ja diesen ganzen Horror, weil ich erzähle nicht irgendwas, was man vielleicht mir unterjubeln kennt, ist gelogen, weil alles ist dokumentiert durch Foto oder Film. Ja, und darum lege ich da auch schon einen Wert drauf, dass da, ne, und ja, wo ich also bloß leider ein paar Fotos habe, das ist, wo ich also die 2 Piraten erschießen habe müssen in der Zulusee. Und da habe ich aber hier ein Andenken, da kann ich also dann schon den Leuten alle sagen, also der Gangerl hat nicht gelogen. Und hier sage ich, das ist mein Andenken.
Uiuiui, was ist passiert?
Naja, da habe ich... Da wollten welche bei mir anlanden und da habe ich mich also schon mit meiner Pumpgun gewehrt und dann, da weil mein Autopilot kaputt war, habe ich also da nach 2 Tagen Steuern, war ich natürlich schweinemüde und da kam da die erste Insel und dann habe ich mir, ja, das war also in der Sulusee von den Philippinen rüber nach Borneo. Und da habe ich meinen Anker geschmissen und ja, und die wollten also vorher schon am selben Tag in der Früh wollten die bei mir längsseits kommen und so, den habe ich ja also vertrieben mit der Pumpgun. Hab mich ja teilweise ja da so geoutet, als wenn mehr Leute an Bord waren. Ich habe einmal vorne rausgeschaut mit einem Hut Und dann wieder mit dem Kopftuch hinten raus. Und einmal habe ich das Gewehr in der Hand gehabt, einmal die Pistole. Dann habe ich mit dem Gewehr vorne rausgeschossen, dann mit der Pistole hinten. Und dann habe ich wieder ein anderes T-Shirt angezogen. Die haben gemeint, da sind mehr Leute an Bord. Ne? Und da hatten sie also dann schon Respekt, wo sie gemerkt haben, dass ich also Waffen habe. Ja, sind sie dann wieder abgedüst, aber wahrscheinlich sind sie mir da irgendwie gefolgt und nachts sind sie halt dann gekommen. Bloß am Tag vorher waren es also 4 Schiffe und da in der Nacht sind sie mit einem gekommen. Das war in Gaggian Island. Ne? Ja, und ich habe so einen Infrarotalarm, der gekoppelt ist mit einem Hundegebell. Wenn also der Infrarotalarm losgeht, dann bildet eine Hundemaschine. Ne, so ein Lautsprecher. Ja, und wo ich dann nachts meinen Lautsprecher gehört habe, meinen Hund bellen habe, habe ich hinten rausgeschaut und da standen vor mir also 2 mit Kalaschnikows und haben da runtergezielt, wo der Hund gebellt hat. Und ich war aber hinter ihnen. Jeder hat eine Kalaschnikow in der Hand gehabt. Ne, dass da draußen noch einer steht, das habe ich gar nicht gemerkt. Das habe ich erst dann spitz gekriegt. Ne. Und ja, da habe ich halt gleich geschossen. Der eine fiel gleich über die Kante und der andere ist am Deck zusammengebrochen.
Aus wie vielen Metern hast du geschossen?
Denn, bitte?
Aus wie viel Entfernung hast du da drauf geschossen?
3 Meter.
Ah, okay, du warst direkt bei denen, okay.
Ja, ja, direkt. Die standen direkt so von mir, ungefähr diese Entfernung.
Krass.
Ne, und ja, und der ist dann am Deck zusammengebrochen und dann habe ich den halt da so umgedreht und hatte bloß die Pistole dabei und einen Prügel. Und dann habe ich den Prügel über den Schädel gehabt. Ach so, dann, weil er gejammert und gejault hat. Und dann habe ich ihn also so umgedreht. Und dann schneidet man den ganzen Arm auf. Und dann habe ich einen Prügel über den Schädel gehabt und habe ihn auch ins Wasser geschmissen. Und dann habe ich gehört, wie draußen das Kanu, das Boot weg ist. Da war also noch ein dritter draußen. Und das war also 2 Jahre später sind dann die Wallats da entführt worden. Das deutsche Ehepaar, Taucher waren das. Ne, das ist eine Nachbarinsel, sind die da entführt worden von den Abu Sayyaf. Und dann vor 2 Jahren, das ist ein Freund, den habe ich vorher schon gekannt, der Jürgen Kanter. Und den habe ich ja gewarnt, fahr da oben ja nicht durch die Sulusee, weil da die Abu Sayyaf Scheiße bauen. Hat nicht gefolgt und haben sie die Frau erschossen und ihn dann entführt. Er wurde aber schon einmal entführt von den Somalis in Afrika. Ne? Und da haben die Deutschen freigekauft. Ne? Und dann fährt er durch so ein Gebiet. Das ist mir also unverständlich. Ne? Auf alle Fälle hat er da... haben sie den entführt und haben weiter verhandelt, 4 Monate mit den Deutschen und dann haben sie ihn also vor laufender Kamera, habe ich selber gesehen im Internet, haben sie ihn geköpft und das Boot wurde dann treibend von der Coast Guard, Malaysia Coast Guard gefunden. Darum ist die ganze Sache dann aufgekommen.
Aber warum machen die das? Ich dachte, die kommen aufs Schiff, klauen dein Zeug und fertig. Oder
wie? Lösegeld.
Aber an wen, wer soll das zahlen?
Lösegeld. Das ist Mode geworden. Angefangen haben die Somalis. Und die Somalis haben ja sogar große Frachtschiffe entführt, wo dann Hunderttausende Lösegeld bezahlt wurden. War ja mal ein deutsches Frachtschiff da dabei. Die GSG 9 war vor Ort, wollte kapern. Dann hat also Merkel da die wieder zurückgepfiffen. Also die anderen sind Franzosen und auch Inder sind ein bisschen rigoroser. Die haben da so ein Piraten-Mutterschiff schon Torpedo versenkt. Wir waren da ein bisschen, sind immer zu humaner. Naja, auf alle Fälle war er von denen schon einmal entführt und war also 4 Monate in Gefangenschaft in Somalia und dann macht er da drüben den Scheiße nochmal. Ja. Und da hat er es mit dem Leben büßen müssen, seine Frau auch. Ist traurig, ja. Aber das ist einfach, Geld regiert die Welt und macht Menschen zu Tieren. Und der Mensch ist einmal der größte Bastard unserer Erde. Kein Tier ist so grausam wie der Mensch. So ist es.
Das ist leider wahr. Wir haben die Möglichkeit, auch besser zu sein, aber das ist traurige Realität an vielen Orten.
Ja, Gott sei Dank sind es bloß immer vereinzelte Dinge, aber leider Gottes, ich bin also absoluter Kriegsfeind. Ich war nie bei der Bundeswehr. Ich habe immer gesagt, für Deutschland hebe ich nicht meine Knarre und schieße auf andere Leute. Und darum war ich absoluter Kriegsdienstverweigerer. Ich habe immer gesagt, wenn der Russe auf einer Seite reinrumpelt, bin ich auf der anderen Seite draußen. Naja, so weit geht mein Nationalstolz nicht. Und ich bin zwar stolz auf Deutschland, weil wir wirklich eine Macht sind, aber so weit geht es natürlich nicht, dass ich mich für Deutschland erschießen lasse. Nicht? Und darum war ich also nie ein guter Deutscher. Da bin ich abgehauen.
Weiß ich nicht, ob das einen guten Deutschen ausmacht, sich für Deutschland erschießen zu lassen, aber ich find's erstaunlich, wie viel du erlebt hast und du trotzdem so optimistisch bist.
Ja, ich bin sehr optimistisch. Ich glaube immer zum Beispiel, ich bin schon so viel überfallen worden und so viel ausgeraubt haben, weil ich habe also einen unerschütterlichen Glauben an die Ehrlichkeit der Menschheit. Und das hat aber natürlich auch mit, wenn ich es danach wieder sehe, mit Dummheit zu tun. Weil man kann nicht der Welt vertrauen. Die Welt ist schlecht. Und aber trotzdem, bei mir zu Hause wird oft nie zugesperrt, das Auto ist nicht zugesperrt. Wir haben auch da hinten in Roding noch eine ganz sichere Ecke, wird auch natürlich schlechter. Aber das, was ich so unterwegs mache, dass ich teilweise, weil ich will das Land erkunden, ich hänge meine Yacht irgendwo hin und die hängt dann viele, viele Monate am selben Fleck. Jetzt zum Beispiel ist es mal sicher, weil es in einem Yachtclub ist. Kostet mich aber 250 Euro im Monat. Das ist ein Haufen Geld für mich. Ich habe nicht viel Geld. Aber sonst hänge ich das einfach in einem Mangrovendschungel und hau ab. In Afrika dreimal ausgeraubt. Und einmal sogar 20.000 Euro Schaden. Also war noch damals D-Mark. Draußen hier habe ich meinen Frieden. Es gibt keine Gesetze, wo ich aber kein Land in Schutz nehmen will, weil wir sind da eines der ehrlichsten Länder. Was ich da draußen an Korruptität erleben muss, das glaubt kein Schwein. Du musst laufend bezahlen. Und wenn sie nichts bei dir finden, dann erfinden sie was, dass du zahlst. Und du musst halt überall Backschisch da reinstecken, da reinstecken, da reinstecken. Es ist also sehr schwierig, aber mein Gott, dann muss ich halt zu Hause bleiben, wenn ich das nicht in Kauf nehme.
Ja, das kenne ich aus Jugoslawien, da ist überall so immer
gewesen. Ja, aber dafür habe ich dann, also, das sind also nur beim Einklarieren, Ausklarieren etc., wo ich ja mit den Behörden in Kontakt komme. Ansonsten habe ich wirklich die große Freiheit da draußen. Und da habe ich dann wieder so viel Freiheit und Lebensmut getankt, dass man ruhig einmal ein paar Prozent wieder da abbauen kann, wenn man einklarieren oder ausklarieren muss. Schwierig ist eigentlich immer nur der Kontakt mit den Officials, mit den Behörden. Alles andere ist easy, ist ein Kinderspiel da draußen. Aber natürlich diese Ämter, jeder, der eine Yacht hat, ist ein Millionär. Das glauben die. Die glauben, ja, und vor allen Dingen, wenn er aus Deutschland kommt.
Ja, ja.
Also, naja.
Ja, das ist schade. Aber ich finde es verrückt, wie viel man in seinem Leben erlebt haben kann. Bisher auch mehrmals um die Welt. Du hast gefühlt jeden Quadratzentimeter gesehen, den du sehen wolltest. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du in so einen Stamm kommst? Wie ist es? Was hast du da gemacht? Du kommst da rein und dann bist du da, keine Ahnung, eine Woche, einen Monat. Wie unterhältst du dich mit denen? Was macht ihr?
Ja, also das das hast du jetzt vielleicht falsch verstanden. Bei so wirklich Kulturminderheiten, die also wirklich noch Penisköcher rumlaufen und so, bei denen lebe ich nicht Monate.
Okay.
Ich lasse mir nur Zeit. Wo ich lange lebe und wo ich denke, ich habe also die Barfußroute verlassen von diesen Seglern, weil das ist mir alles so lahmarschig, da ist alles zivilisiert und das ist nicht meine Art. Wo ich mir aber dann aufhalte, das sind also keine wilden Kulturvölker, sondern das sind Fischer, die normal auf ihren Inseln, in ihren Dörfern leben, da wo auch relativ alles normal ist.
Okay, verstehe.
Also da ist was anderes. Und wo ich auch Proviant dann wieder bunkern kann, kann was einkaufen. Ich gehe mit den Fischern da zum Fischen raus, dann sitzen wir abends zusammen und so. Wenn ich Hilfe brauche, dann helfen sie mir. Ne, ich helfe denen manchmal. Ne, wenn zum Beispiel in Nanomea oben, da war noch nie eine Segeljacht drin, da war ich gleich ein halbes Jahr in diesem Atoll. Ne, und da haben wir nach Eier gefragt und so, die haben den Kopf geschüttelt, wie könntest du denn ja Eier essen, wenn da ein Huhn draus wird. Ne, und ja, wir waren da drei Schiffe, die habe ich da überzeugt, die anderen zwei, dass wir da rauffahren, nicht nach Neuseeland rüber, wenn die Cyclone Season kommt, wo es also sicher ist. Haben wir gesagt, fahren wir rauf zum Äquator. Ne, da gibt es auch einen Haufen Inseln oben. Da sind wir nach Tuvalu gefahren und die letzte Insel oben heißt Nanomea. Ja, und da, wie gesagt, haben wir dann ein halbes Jahr verbracht. Also der Pfarrer hat am Sonntag die Messe zur Hälfte in Englisch gehalten. Wegen uns. Ne, also. Und da musst du natürlich in die Kirche gehen. Ist klar, das ganze Jahr nicht in die Kirche gehen, aber da musst du gehen. Und dann erlebst du aber auch Hochgenuss. Also die können singen, sowas kannst du gar nicht vorstellen, wie die singen können, aber vierstimmig. Die setzen da ein, das ist ein Orchester. Also sowas Tolles habe ich ja. Und das macht natürlich unheimlich Spaß, das geht ins Blut. Und da bist du so gerne dabei. Ne? Ja, weiter erzählen mit den Eiern. Ja, und da ja meine Renate gut kochen hat können, hat sie Kuchen gebacken und Pfannkuchen und etc. Wussten die also schon, Eier sind wichtig, haben die aber mal gemerkt. Ne? Und wir hatten ja alle Funk, ne? Und da haben wir also dann Funafuti, die Zentralinsel, angerufen. Und da kommt alle 6-8 Wochen kommt die Nevanga, das Versorgungsboot, ne? Die haben Schweinezucht und machen Kopra, das ist Kokosnussfleisch. Das wird dann getauscht. Und man kann aber auch, das ist ein Supermarkt, wo du einkaufen kannst. Das ist ein großes Schiff, 80 Meter lang. Und dann kannst du einkaufen. Und da, den haben wir angerufen und die haben dann Maschendraht mitgebracht. Dann haben wir gesagt, baut ein Hühnerhaus. Haben die sofort ein Hühnerhaus gebaut, wo wir das denen klargelegt haben, was wir vorhaben. Ne, dass wir mir zu unseren Eiern kommen, weil die meisten Eier, die Hühner sind da wild rumgelaufen. Und die waren alle angebrütet. Hat man selten einmal ein vernünftiges Ei gefunden. Ne, und dann haben wir gesagt, sperrt es ein, futtert es mit Kokosnuss und alles mögliche Zeug. Und das kostet euch nichts. Und ihr kommt regelmäßig zu euren Eiern. Ne? Und wir kaufen den Maschendraht. Ne? Und da hat die Nevanga den Maschendraht gebracht. In der Zwischenzeit haben die das Hühnerhaus gebaut. Oben hat der Hühnerbaron gewohnt, der auf die Hühner aufpasst. Und unten haben dann die Hühner gegackert. Ne? Und dann haben sie sich regelrecht um die Eier gerauft. Und 2 Jahre später habe ich dann einen Brief gekriegt, dass sie jetzt im Besitz eines zweiten Hühnerhauses sind, weil die Eier nicht gereicht haben. Ja, alle Krass. Wollten einfach mal Eier haben. Krass. Ja, das sind natürlich andere tolle Erlebnisse. Ne? Und man muss ja nicht immer bloß schreckliche erleben. Das also überwiegend sind schon die schönen, ne? die vielleicht gar nicht so spannend sind, aber die sind trotzdem lustig. Ne? Oder da in Nanomea hat einer, der war allerdings schon wieder von der Zivilisation versaut. Ne? Der hat auf einem japanischen Fischerboot gearbeitet. Ein Einheimischer ist dann Weihnachten nach Hause gekommen, hat sich betrunken. Und ob er klauen wollte, weiß ich nicht. Auf alle Fälle ist er auf dem Dietmar sein Schiff rum. Und der war gerade bei uns. Wir haben gerade hier gezockt. Und dann haben wir den da rumturnen sehen. Da, nicht? Und ja, dann sind wir darüber, dann ist er ins Wasser gesprungen, ist abgehauen an dem Ding. Auf alle Fälle haben sie ihn dann gefangen. Und dann muss der Buße tun. Da haben sie ihn eingegraben bis zum Kopf und da musste die Nacht im Sand verbringen. Ne? Und musste da Reue. Das sind lauter seine Sachen. Oder medizinisch. Nicht? Also, während der. Ich hatte Magenschmerzen und Kreuzschmerzen, alles hat mir wehgetan. Und ich bin in Afrika die 2 Jahre mehrere Male von Naturmedizin, von so Medizindoktern, bin ich geheilt worden. Wo teilweise aber wirklich Namibia und Südafrika Spritzen und alles nichts geholfen hat, aber der Medizinmann hat mir geholfen. Also die haben so Sachen drauf, gell? Und das sind alles so Sachen, die dich da beeindrucken, was du sagst. Also nicht unsere Zivilisation ist der Nabel der Welt, sondern der liegt woanders.
Liegt in der Natur.
Ja.
Ja, das sehe ich tatsächlich ähnlich.
Genau, so habe ich mir das, denke ich mir das auch.
Krass.
Ja, ist auch im Ding, oder? Ich bin ja viel im Himalaya, ich steige ja auf hohe Berge, habe alle hohen Berge von Afrika bestiegen und dann, was ich da im Ding erlebt habe, in Annapurna-Raum bin ich also 30 Tage rund um Annapurna, da geht es rauf und runter, da bringst du vielleicht 27.000, 30.000 Höhenmeter zusammen in 30 Tagen. Und da haben wir oben in Schweinekälte, wir kommen gerade von einem 6000er runter, sitzt einer in der Höhle drin, nackt, 12, 15 Grad Kälte sitzt der da drin, nackt und betet. Wir haben ihn beten lassen und dann irgendwo, wo er fertig war, ne, und Ding, da hat er sich also dann uns gewidmet, raucht natürlich Marihuana, hat sich eingenebelt da, ne, aber halten wir das aus. Und das war unterm Tag 12 Grad Kälte. Und das war dann nicht einmal der Winter. Und das sind Dinge, die du nicht verstehst. Wo wir alle krepieren würden. Ich bin dann am nächsten Tag nochmal drauf und habe mir ein gescheites Frühstück gebracht.
Hat er sich gefreut?
Freilich hat er sich gefreut. Also das sind so Phänomene, weißt du, auch diese ganzen Erlebnisse mit Tieren, was ich erlebt habe, in Uganda, bei den Gorillas. Ne? Und ich organisiere immer alles, dass ich mit einem Guide alleine gehe. Ne? Und ich will das also nicht mit Touristen, weil das, erstens einmal sind die zu schnell dran und zweitens sind sie immer dann am Quatschen. Du willst filmen und hast die Quatscherei drauf und so. Auf alle Fälle haben wir eine Gorilla-Gruppe getroffen und ich hatte zwei Guides dabei mit Gewehren, kann ja mal was passieren, nicht? Und vor allen Dingen Büffel. Büffel ist ja der gefährlichste Killer überhaupt. Auf alle Fälle, der Gorilla, der hat mich gesehen, der steht auf, der war vielleicht 50 Meter weg von mir oder 30, ne? Und trommelt seine Brust. Und schreit, aber schon so laut wie Tarzan. Ne? Und man denkt, das ist ja genau wie Tarzan. Ne? Als wenn der da im Film schon mitgespielt hat. Aber der Tarzan hat es ja von dem gelernt. Auf alle Fälle ist er dann still geworden. Und hat eine Zeit lang hat er uns begutachtet. Und ich habe gewusst, der schaut mich an. Da kommt er ganz langsam auf mich zu, schaut mich an, legt sich vor meine Füße hin und grunzt und dreht sich. Mein Guide, der hat das nicht fressen können. Der hat mir danach gesagt, das macht er schon 10 Jahre, aber das ist noch nie passiert. Diana Fossey hat ein Jahr lang gebraucht, bis die Gorillas handsam geworden sind. Oder, und da kommt der Gangerl daher und da legt sich der Gorilla vor seine Füße hin. Und der hat dann die Meinung gehabt, das muss an meinem Silber, ich habe so einen weißen silbernen Bart gehabt, weil das ist, der Leader ist ein Silberrücken, der hat einen ganz silbrigen weißen Rücken, Ne? Und ich habe einen weißen Bart, der hat wahrscheinlich gemeint, ich bin sein Bruder oder was. Ne? Aber solche Erlebnisse, das ist das auch wieder, was mich also total begeistert. Ich habe also einen richtigen Draht auch zu Tieren, habe auch keine Angst vor Tieren. Ne? Bei mir, ich habe so viel Safaris gemacht und Dinge, da gehen Löwen nicht weit weg, gehen da bei mir vorbei und so. Nicht, wenn ich, nach 12 Jahren bin ich das erste Mal nach Hause gekommen und mein Freund, der hatte zwei ganz wilde Schäferhunde und die sollten schon längst eingeschlafen werden. Dann war ja schon alles, jeden Postboten, alles, haben die teilweise in Hosen zerrissen oder das Fleisch ist geflogen. Ne? Und ich bin ohne Anmeldung zum Heiner gekommen und Ding, und dann hingen schon die zwei Kämpfer da am Drahtzaun dran. Und habe ich gesagt, Kondor, ich bin der Gangerl, komm, riech mal. Da ist er, hast du schon gemerkt, wie der Schwanz runterfällt. Ne? Und auf einmal fängt das Jaulen an. 12 Jahre. 12 Jahre. Ne? Und den habe ich gekannt, wo er jung war. Habe ich gespielt mit diesen Hunden. Nach 12 Jahren haben wir die immer noch gekannt. Ne? Also unterschätzt die Tierwelt nicht.
Ja, unter gar keinen Umständen. Sind sehr viel intelligenter und menschenähnlicher, als wir denken. Wir sind selber Tiere.
Ja, bloß die schlechtere Art.
Das
zwar intelligenter, aber
ja, die geht ja in zwei Richtungen.
Ja.
Die Frage ist, was man damit anstellt. Nee, das ist beeindruckend. Das ist
ja, mein Gott, ich habe mir halt die eine Richtung ausgesucht und die anderen suchen die andere. Ich weiß, Geld ist wichtig. Ohne Geld, ohne Moos nichts los. Aber diesen Wert, wo ich früher auf Geld gelegt habe, habe ich überhaupt nicht. Ich bin halt so intelligent, was mir auch niemals passieren würde. Dass ich also wie andere Deutsche unter der Brücke schlafen, weil sie sich vom Staat ernähren lassen müssen oder betteln müssen. Ja, gibt's denn sowas in unserem Märchenstaat, wo es Arbeit ohne Ende gibt, wo man was verdienen kann? Ja, also, ich habe gesagt, wenn ich Tode ausziehen müssen und Tode waschen werde, ich würde nie vom deutschen Staat eine Mark nehmen. Ich habe noch nie einem Deutschen eine Mark genommen. Und dann habe ich immer so viel auf der Seite, dass ich mir denke, aha, also geht dein Konto runter, du musst was tun. Ich habe schon einige Male unterwegs, habe ich containerweise Sachen nach Hause geschickt, was ich hier verkaufen kann. Rattanmöbel in die Philippinen oder Marmorvasen und so und Ding. Ja, man muss was tun. Ne? Oder mache ich wieder einen neuen Vortrag, muss ich wieder durch die Gegend hatschen, verstehst du? Muss wieder, dass die Leute was zu sehen haben. Ne? Oder dann bin ich wieder in Deutschland, mache wieder Vorträge und wo ich wieder was verdiene. Und man muss was tun. Geschenkt bekommt keiner was.
Stimmt.
Ja, so ist also jammern. Hilft nicht.
Das stimmt.
Tun hilft was. Tun.
Tun hilft.
Tun.
Tun hilft. Verrückt. Verrückt. Ich bin krass beeindruckt von deiner Geschichte. Also das, was du alles erlebt hast, Jesus Christus, das ist wirklich, boah, das ist...
Ja, das ist halt meine Sucht. Ich wollte mich nie vermarkten, habe auch nie einen Wert tragen und 30 Jahre wusste kein Schwein, das mich gibt, außer in unserem Kuhdorf hinten. Erst mein Manager habe ich zu verdanken. Da habe ich die Mutter schon früher gekannt. Die hat mir also die erste Homepage gemacht. Und da war also noch so ein 14-jähriger Hosenscheißer, hat er mich mit der Mutter besucht in Afrika. Und er ist begeistert von mir. Und weil er meint, da steckt also viel Substanz in mir, hat er sich also die letzten drei Jahre mir gewidmet, sonst würde ich hier nicht sitzen. Ich hätte nach wie vor da draußen in der Ruhe rumkrebsen und hätte kein Buch geschrieben obwohl ich alles niedergeschrieben habe. Ich habe alles niedergeschrieben, weil ich mir gesagt habe, ich selber werde wahrscheinlich nie ein Buch schreiben, aber wenn jemand kommt und der sich drüber setzt, der macht es dann. Jetzt habe ich es dann, habe ich schon mal gesagt, geht nicht, gibt's nicht. Ne? Und jetzt habe ich Filme schneiden gelernt, er vertont und macht es in Buchform und alles und so ergänzt man uns. Ich mache meine ganzen Filme selber, stelle ich in Reihe, er vertont sie und alles und bearbeitet sie und so. Und so sind wir jetzt ein Teamwork geworden und das trägt Früchte. Und die letzten 2 Jahre, seit die 2 Bücher rausgekommen sind, ja, haben wir einen narrischen Sprung nach oben gemacht. Und wenn ich mir heute ehrlich bin, macht es mir Spaß.
Was genau macht dir Spaß?
Naja, ja, was ich früher nie geglaubt habe, der Erfolg macht mir Spaß. Nicht, dass ich jetzt hier bei dir sitze und quatschen muss, macht mir weniger Spaß. Aber einfach im Ganzen der Erfolg macht, dass ich meine Bücher verkaufe und die laufen ganz gut und meine Filme laufen gut. Ich kann also leben jetzt davon, muss also mir also nicht mehr in meiner alten Firma, gut, da macht es mir auch wieder ab und zu Spaß, wie heuer, kann keiner mehr in der Firma, was ich kann, und haben einen riesengroßen Auftrag gehabt, da habe ich einen Vater vor 40 Jahren, das ist ein großes Bauunternehmen, dem habe ich Barockgeländer mit Rosen und Bronzehandlauf und so, nee, kann keiner bei uns hinten im Bayerischen Wald mehr. Und die Tochter bittet sich jetzt ein, dass sie das Gleiche haben will. Ne? Und da waren das riesige Veranda und Balkongeländer, Fenstergitter. Habe ich monatelang gearbeitet. Und also, wenn es fertig ist und Ding, gut, habe ich Geld angekriegt dafür. Ja, bin ich stolz. Habe ich geleistet. Ich.
Krass.
Ne? Und das hat mir auch wieder Führung. Und wenn ich dann sehe, Ding, Gang, es hat der Gang erlebt und hat der Gang geschrieben. Und das sind halt so Momente, die mich dann wieder von meinem Entdeckerwahn entschädigen. Das Schreiben ist nicht schön. Ne? Und da rumsitzen ist auch nicht so schön. Ne? Aber der Erfolg ist schön. Ne? Die Bestätigung, dass du mit deinen 80 Jahren kein altes Überbleibsel oder unwürdiges Dasein führst, sondern hast noch einen Wert. Das haut mir ein bisschen Fähre.
Nee, den hast du. Also das war für mich ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Also sagst du ehrlich, ich habe viel für mich mitgenommen. Also ist auch sehr inspirierend.
Ja, ich kann da bloß hoffen, dass du was behaltst für dich selber.
Ja?
Ja.
Ja, glaub mir.
Kann ich bloß an jeden wünschen, dass er von den Alten was lernt. Diese Arroganz der Jugend, die ich teilweise nicht teile, die ist so überheblich. Ich, wenn ich zurückdenke, ich wollte immer von den Alten lernen, immer von den Besseren lernen. In dem Moment, wo ich wusste, ich bin genauso gut wie du, dann habe ich das Maul aufgemacht. Dann habe ich mir auch meine Meinung. Aber heute, wenn ich das sehe, mein eigener Sohn ist das Gleiche. Die haben schon so eine freche Klappe. Und die wissen alles besser. Und ja, du fühlst dich manchmal durch als wie altes, blödes, unwürdiges Arschloch. Ne? Und das ist nicht richtig. Von den Alten muss man lernen.
Ja, aber die Frechheit hat er vielleicht geerbt.
Ja, ich wünsche. Ja, er hat schon viel Ähnlichkeit von mir. Er macht nämlich Parkour und spielt American Football. Ne, also ist schon ein Draufgänger, ein ganzer Verreckter sogar. Ne? Naja, aber schauen wir mal.
Sehr gut.
Hat der Bettenbauer gesagt, schauen wir mal.
Okay, ich würde sagen, das war fantastisch.
Hat es dir gefallen?
Es hat mir sehr gefallen. Hat es dir gefallen?
Mir hat es auch gefallen.
Klar, du erzählst deine Geschichte oft, aber
ja, mir hat es wirklich gefallen. Na, das ist so, wenn ich jetzt an einem Biertisch hocke und ich frage, und jemand fragt mich. Und der fragt mir jetzt ein Loch im Bauch. Und die anderen daneben führen andere Gespräche und so und Ding, interessieren sich dafür überhaupt nicht und Ding. Dann lasse ich das Ei entschlafen, sage ich, weil ich, die liegen auf einem anderen Level, ne, was ich auch verstehe. Ich tue auch lieber, ich habe früher bloß Gitarre gespielt in Wirtshäusern und habe Gaudi gemacht und lustig und heute trifft man sich nur mehr zusammen, um zu meckern. Geht es über Corona oder was für ein Scheiß ist, ist es die Bundesrepublik oder ist es die Werkstatt, wo geschimpft wird oder das eigene Weib, so lustig wie vor 30 Jahren sind wir nicht mehr. Also das habe ich bei uns hinten im Bayerischen Wald, war vor 30 Jahren in allen Kneipen die Hölle los und nur Spaß. Und heute kann man nur mehr Stänkereien hören, also bloß mehr ärgern. Nicht, wo ich nach 12 Jahren bin ich das erste Mal nach Deutschland zurückgekommen. Ne, und dann hat mich einer meiner besten Freunde zu seinem 50. Geburtstag eingeladen. Und ich habe mir stillschweigend diese Orgie da angehört. Nicht? Und dann bin ich halt um 11 Uhr bin ich aufgestanden, sage ich, gehe jetzt nach Hause. Und Gang, warum? Er sage, da soll man nach überlegen, was habt ihr jetzt seit 8 Uhr gemacht? Ihr habt nur Leute ausgerichtet. Nur über andere Leute gemeckert, über den Staat oder was weiß ich. Sag ich, das ist nicht meine Art. Wenn, dann kommen wir zusammen und sind lustig, erzählen wir dreckige Witze und besaufen wir uns, was weiß ich, aber nicht hier zusammenkommen, um den Kopf blöde zu reden, ne, wo es überhaupt nichts Ding, weil die Magennerven leiden, ne, man schadet sich eigentlich nur selber. Sag ich, ihr habt also keinen Spaß mehr am Leben, wie ich das sage. Sag ich, da gehe ich lieber heim und schaue mir einen Film an oder mache die Augen zu und träume von meinem Schiff oder was weiß ich. Ne, aber es ist ja so, leider Gottes, wir sind nicht mehr so gesellschaftsfähig wie vor 30 Jahren. Liegt es vielleicht am Stress, den ihr alle zu viel habt, was die Lebensmut so einengt bei euch? Ich weiß es nicht. Aber ich
fühlt alles schneller.
Aber ich jedenfalls halte mich raus.
Das ist nee, das sind gute abschließende Worte. Das sind Dinge, die wir auch lernen müssen wahrscheinlich. Auf lange Sicht geht es nicht gut.
Ja, das so, glaub ich. Da ist. Brauchst du bloß rumschauen. Ist erschreckend, echt erschreckend. zu meiner Zeit wusste ich ja fast gar nicht, was ein Psychiater ist. Das ist einer der wichtigsten. Früher war der Pfarrer, zu meiner Zeit war der Pfarrer und der Lehrer war der wichtigste im Dorf. Ne, heute ist der Psychiater. Man sollte in der heutigen Zeit, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Man sollte Politiker das machen lassen, was sie sind und nicht da dagegen steuern, verstehst, eine eigene Meinung erfinden, glauben, ich kann das alles viel besser oder ich würde es anders machen, weil es ändert sich ja nichts.
Dann ne? Mach es halt anders, wenn du es anders ne? kannst.
Also er soll schauen, dass er an seinem Lebensstil was ändert und mehr leckt mich am Arsch gefühlt und da hat er wieder mehr Freude am Leben und soll die anderen werkeln lassen, weil entweder geht's gut oder die verpuschen sowieso alles. Ne? Also ich halte mich raus aus der Politik, ich will damit denen nichts zu tun haben. Ne, und es hilft mir ja auch keiner, also muss ich auch nicht da hinschmeicheln. Ich brauche also nicht schön Wetter machen. Und wenn ich sage, also du, das ist ein Depp, dann ist das meine echte Überzeugung, die sage ich dann auch. Ne, weil das, was ich mir denke, das sage ich auch zu jeder Zeit, wenn es auch der eine oder der andere nicht packt oder dem nicht passt. Mir ist das scheißegal, ich lebe mein Leben und ich wünsche also bloß an jeden da draußen, der jetzt da zuhört, nehmt das Leben ein bisschen lockerer. Das Leben ist so schön, aber so schön schon. Und wir haben also den schönsten Fleck im ganzen Universum, vielleicht gibt es nochmal einen schönen, aber momentan haben wir den schönsten Fleck im ganzen Universum und passt auf diesen schönen Fleck auf und versaut's nicht. Weil da wird auch so viel Schinterluder getrieben, dass es keinen größeren Schinterluder eine gibt, wie wir mit unserem schönen blauen Welt umgehen. Das ist der größte Frevel. Und darum wünsche ich euch Servus, pfiat euch. Wünsche euch alles Gute.
Freunde, wir sehen uns. Ihr habt gehört, mehr leck mich am Arsch und passt auf, die, auf den Planeten auf. Das ist weniger Stress. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.